ARD.
Boah, Moritz, wir haben jetzt damals gesagt, also erstmal herzlich willkommen.
Er überholt sich fast selbst.
It's Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
Ja, ich überhole mich fast selber, weil es ist jetzt eine ganz aufregende Folge.
Ja, es ist wirklich
jetzt
spannend.
Ja, es ist soweit. Ihr habt es ja schon gelesen, es ist eine Jubiläumsfolge. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, weil alle Podcasts feiern sich schon nach 3 Folgen, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, was das soll, ne?
Legendär, ja. Legendär finden die sich dann. Wir senden hier seit...
10. Folge, wie zweistelliger Bereich schon.
Hier,
immer noch
schon
Sachen zu erzählen.
Richtig, toll, toll, sagen wir da. Ja, da müssen wir mal kurz ein bisschen herablassend werden, denn uns gibt's ja schon seit 10 Jahren ungefähr. Keine Ahnung, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber schon sehr lange. Gefühlt sehr lange. Wir sind, Moritz, wir waren vor dem Podcast-Hype da und wir bleiben auch so. Und da kann man sich mal kurz selber auf die Schulter klopfen, das machen wir hiermit und sagen, wir haben jetzt mal nachgezählt, beziehungsweise nachzählen lassen. Ganz lieben Dank, Anita. Es ist jetzt so, wenn ihr das hört, war die 250. Folge oder das selber stellt die 250. Folge da, das weiß ich nicht ganz genau, aber es sind schon 250 Folgen Talk ohne Gast produziert worden und das wollen wir feiern jetzt mit einer Best-of-Folge oder vielleicht sogar 2 Best-of-Folgen, da gucken wir mal.
Ich fand die richtig
gespannt
gut.
Sein.
Du hattest das geschrieben und ich habe gedacht, was macht man für so eine Jubiläumsfolge? Aber ja klar, ist natürlich schlau zu sagen, ey, wisst ihr noch damals, das war damals so ein Highlight. Das finde ich eine richtig geile Idee. Vor allem muss ich sagen, das ist eine Folge, die ich mir selber auch anhören möchte. So, weil ich höre mir das, wenn das rauskommt, da ist das 4 Tage her, ich weiß da noch ungefähr, was wir gesagt haben. Aber ich habe jetzt so die Liste durchgeguckt, die wir uns zusammengestellt haben und gedacht, stimmt, dann war das, und dann war das. Ja, das ist eine Folge, die ich mir selber anhören werde.
Genau, und wir würden die jetzt immer so ein bisschen abmoderieren und dann vielleicht auch in manchen Fällen, wenn es sich anbietet, auch mal sagen, hey, was ist denn daraus geworden?
Ja.
Also lehnt euch zurück, genießt nochmal die schönsten Talk- ohne Gastmomente oder vielleicht auch als Schmankerl für euch da draußen, weil ihr gemerkt habt, jetzt gerade sendet mein vermeintlicher Lieblingspodcast gerade nicht mehr, deswegen höre ich mal bei Talk ohne Gast rein. Ihr kriegt jetzt direkt die Sahneschnittchen vor Talk ohne Gast und merkt sofort, warum es sich lohnt, den Qualitätspodcast Nummer 1 auf die 1 zu setzen in der Podcast-Fernbedienung.
Das wäre so gut, wenn man so eine Podcast-Fernbedienung hat.
Oder? Das fände ich richtig geil.
Wenn man so
die 1. Siri, die 1 bitte. Ja.
Ja gut, wir starten. Wir starten mit der ersten Folge und die wirkt so, als wäre das 20 Jahre her, weil das war eine klassische Corona-Folge. Und zwar war damals Lockdown.
Unfassbar.
Sie wurde gesendet am 15.11.2020.
Ja.
Das ist gefühlt ewig her.
Das ist wirklich gefühlt super lange her. Also da werden wir noch drauf kommen. Wir haben wirklich ganz viele Sachen auch so, waren auch noch in anderen Lebenssituationen teilweise. Ja. Und das war jetzt der Gamechanger für alle, genau. Und es ist so, da habe ich dann, das war ein sehr schönes Erlebnis, da erinnere ich mich noch sehr lebhaft dran, mit jemandem von der DHL. Und der hatte gar nicht so viel Bock. Aber ich will da gar nicht vorgreifen. Es ist ein sehr schönes Erlebnis. Das haben wir so oder so ähnlich wahrscheinlich schon mal alle erlebt. Aber ich bin da wirklich investigativ eingestiegen. Ohne Scheiß, es ist wirklich krass gewesen. Ich gehe raus aus der Tür. Ich warte auf ein Paket.
Ja.
Ich gehe raus aus der Tür, aus der Wohnungstür. Die Wohnungstür fällt zu. Steht auf der Wohnungstür ist ein Aufkleber. Sie waren ja leider nicht da. Ihr Paket wird da und da abgeliefert. Auch wieder eine random Station. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei dir ist wahrscheinlich überhaupt nicht so das Problem.
Gibt eine Station.
Bei mir sind es einfach, ich lerne ganz Berlin kennen durch die Post. Das ist jetzt die 7. Ablagestation. Irgendwo. Also ich fahre wirklich durch die ganze Stadt. Und es ist auch nie die gleiche, weil ich bin Wohnheitstier. Ich fahre dann eben auch immer nach Schöneberg. Ist doch okay. Dann fahre ich halt immer nach Schöneberg. Oder fahre ich halt immer nach Steglitz. Ist ja okay. Aber bitte immer die gleiche. Nein, es ist immer eine neue Sache. So, also wieder irgendein neuer Happy Shop, der aufgemacht hat, wo ich hin muss. Dann denke ich mir so, nee, ich war ja die ganze Zeit da. Das kann ja nicht sein. Das ist, so, dann gucke ich auf die Uhrzeit. Vor 10 Minuten. Ich war vor 10 Minuten ansprechbar. Ich habe keine laute Musik gehört, nichts. Er hat nicht geklingelt. Das Arschloch hat einfach nur den Zettel hängen. So. Dann gucke ich die Straße lang. Da steht der DHL-Bus da. So, ich laufe zum DHL-Laster. Ich denke erst, da ist keiner drin. Doch, da ist einer drin. Da schreibt einer die ganze Zeit was. So, das ist der Fahrer. Dann klopfe ich. So, und jetzt pass auf. Ich hatte es mir so vorgestellt. Ich sage, Sie haben ja nicht geklingelt bei mir. Und er lügt mich an und sagt, doch, habe ich gemacht. Und dann habe ich gesagt, na gut, Schwamm drüber. Aber Sie haben ja jetzt das Paket. Mhm. Könnte ich das haben? Ne? Und dann sagt er, na klar. Tschüss, schönen
das
Tag
war
noch.
In deinem Kopf. So. Das war das Rollenspiel in deinem Kopf zwischen zwei erwachsenen Menschen.
Das war in meinem Kopf.
Wie dumm.
Wie naiv.
Ja, wo ich gedacht hätte, so, nee, ich habe eigentlich alles einkalkuliert, dachte ich so, so macht man's. So, also, weil ich bin grundsätzlich ja auf der Seite der PostzustellerInnen, weil es einfach ein Kackjob ist. Wir wissen alle, Sub-Sub-Unternehmen und so, die kriegen nur 6 Euro die Stunde. So, deswegen nett sein, habe ich auch Verständnis für, wenn man nicht abliefert. Sogar dafür habe ich Verständnis. So, und dann, so, dann sage ich, ja, sie haben nicht geklingelt. Also er macht die Scheibe runter, ich halte das hin, ja, diesen Paketzustellschein halte ich hin, macht die Scheibe runter, ich sage, sie haben nicht geklingelt. Und er sagt, hau ab. Und macht die Scheibe wieder hoch. Und ich in der Folge denke so, und dann habe ich gedacht, ich war immer noch gefangen in meiner Idealvorstellung. Ja?
Und ich stehst du da und meinst, kann ich das Paket jetzt haben?
Genau. Und ich habe gedacht, er holt jetzt das Paket. Also nee. Und dann habe ich nochmal geklopft. Ja, aber Sie haben ja das Paket, Sie können es mir jetzt einfach geben. Hau ab. Nochmal. Er hat nochmal hau ab gesagt. So, und dann habe ich aber umgeschaltet, Moritz. Dann habe ich gesagt, nee, ich hau nicht ab, habe ich dann gesagt. Und dann bin ich einfach stehen geblieben. Oh. Und er merkt aber, eben war das sehr unwohl. Und ich habe jetzt und er war sehr aggressiv. Also er hat richtig, sehr aggressiv hau ab gesagt.
Ja.
Und dann habe ich dann nochmal geklopft. So, und ich war wirklich, also ich war, innerlich hatte ich mich schon gewappnet, dass er mir auf die Fresse haut. Also ich war schon bereit, also ich sah mich schon am Boden liegen, aber ich habe gedacht so, nee, du dummes Arschloch.
Sehr so gut, wenn er dich mit deinem Paket vermöbelt hätte.
Ja, vor allen Dingen, ich habe so gedacht, so wie offensichtlich zeigt er mir gerade, dass das alles stimmt, was ich sage. Mhm. Er fährt, ist noch nicht ganz vorbei. Mhm. So, ich bleib da stehen, er fährt. er setzt einfach das Auto nach vorne. So. Und er fährt so bummelige 100, 200 Meter. Ich laufe ihm nach, weil ich musste da sowieso hin. Also ich hatte einen Termin, also es sah so, für ihn sah es so aus, als würde ich ihn verfolgen. Ich hatte aber, mir war es egal. Ich habe gedacht, okay, da kümmere ich mich später drum, ist ja jetzt auch egal. Aha. So wichtig ist es mir jetzt auch nicht. So, und dann sehe ich aber, wie er aussteigt und er kommt mir nochmal entgegen, tut so, als würde er mich ignorieren. Und ich sehe, habe ich auch gesehen, was er schreibt. Er schreibt einfach Paketzustellungssachen. Er hat in seiner Hand locker 30 Briefumschläge von Paketen, wo er sagt, sie waren leider nicht anzutreffen. Und da habe ich mir gedacht, du dummes Arschloch, dich greife ich mir. Das ist so jetzt, Moritz. Was sollte ich jetzt machen? Wie soll ich da jetzt ergehen? Kannst du meinen Schmerz nachvollziehen? Kannst du nachvollziehen, dass ich das frech finde?
Und damit herzlich willkommen zu unserer Kategorie Mach's geiler mit Till Reiners. Heute Konfrontation mit dem Paketboten.
Mach's geil mit Till Reiners.
Wie kriege ich jetzt meine Paketzustellung auf jeden Fall erstmal geiler hin?
Also, ich sag, also ehrlich gesagt, bis zu dem Teil, wo du meintest, er hat da noch ganz viele ausgefüllt, habe ich gedacht, nee, Till, also warum den Aufwand betreiben? So, ich verstehe das. Ja. Wir hatten früher auch einen Paketboten, der hat einfach unten, im Erdgeschoss hat er da reingeworfen, sie waren nicht da, aber da keinen Bock hatte, die Treppe hochzulaufen. Das heißt, der Typ läuft die Treppe hoch, hat aber keinen Bock, das Paket mitzunehmen. Mag auch nicht so menschlichen Kontakt, deswegen schreibt er einfach nur einen Zettel und fährt weiter und hofft, dass einfach niemand sich meldet und sagt, Entschuldigung, ich war aber da.
Nee, und pass auf, nee, und er hat es gar nicht an meiner Haustür, sondern wirklich an die vorderste Tür. Also er hat wirklich nur an die vorderste Tür was geklebt. Also ich wohne ja im Hinterhof, so, nee, genau.
Ah, okay, also nee, nicht oben bei dir im fünften Stock da, sondern, ach, okay.
Er hatte
einfach keinen Bock. Klassischer Fall von habe ich keinen Bock.
Also ich hätte ja auch keinen Bock, Pakete ausgetragen, deswegen, grundsätzlich bin ich ja bei ihm, emotional.
Ja, genau, ich soll ja auch sagen, grundsätzlich bin ich ja voll bei ihm, aber auf der anderen Seite denke ich, also ich finde das sogar noch okay, dass er sich sagt, weißt du was, fickt euch alle, ich mache den Zettel hin und dann fahre ich 3 Stunden früher nach Hause, keiner merkt das.
Ja.
Was nicht, und die Aktion mit, du bist da und er sagt, hau ab, finde ich ganz, ganz großartig.
Ja, du findest es lustig, aber eigentlich ist es total assi, weil ich denke mir so, meine Sympathien sind ja bei ihm. Tatsächlich denke ich mir so, er lügt mich an, ich war darauf eingestellt, ich war so, ach so, dann habe ich es nicht gehört. Ich hätte sogar noch gesagt, komm, da lasse ich die Lüge, lass dir durchgehen, weil ich kriege ja jetzt gleich mein Paket. Wir haben ja eine super Sache hier, das ist ja eine glückliche Fügung des Schicksals. Und dass er das dann ablehnt, denke ich mir so, ja, aber wenn du kein, also wer Zorn sät, ja, der erntet meinen Rechtsanwalt. Das ist ja hundertprozentig klar. Nein, aber das ist halt, also ich mir denke so, warum? Warum bist du so?
Ich habe übrigens danach, Moritz, vier Jahre später, muss ich sagen, weil ich da groß angekündigt habe, dass ich den, ich glaube, ich wollte da, ich habe da irgendwie gesagt, dass ich den Boten da, weiß ich nicht, verklagen oder dass ich da anrufe, dass ich mich beschwere, ne? So Sachen, ne?
Ja,
da habe ich gar nichts gemacht. Da habe ich natürlich gar nichts gemacht, weil ich habe dann auch gedacht, das war ja schon der Trade-off eigentlich, dass er mir da, dieser DHL-Bote, mir so eine schöne Geschichte geliefert hat.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, schwamm drüber, hat einfach Spaß gemacht. Hat einfach Spaß gemacht, dir zu erzählen.
Naja, und man muss sagen,
das war ja auch Lockdown, ne? Man hatte einfach auch nicht wirklich viel zu tun und das war so eine Geschichte, da konnte man sich gedanklich richtig reinknien, da konnte man sich überlegen, oh, was ist das bloß für ein Typ? Das ist so eine Zeit, die hat man ja heute gar nicht mehr. Und was Ellie damals geschenkt hat, ist so ein Taggedanken über irgendwas.
Da, genau, und so, ich glaube, so entstehen auch so viele Pranks. Das ist eigentlich, das entsteht bei Leuten, die sich langweilen. Und genauso war das halt auch. Da war ja Dauer-Lockdown oder auch Dauer-Corona auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Lockdowns es da insgesamt gab. Aber es war so eine Zeit, wo man sehr viel zu Hause drinnen saß, auf jeden Fall. Ja. Und genau, da haben wir dann überlegt, wie können wir denn mal Ariana verarschen? Ariana
ja, Barbie. Ganz genau. Wir haben eine Woche später nämlich, durften wir zusammen aufnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. Aber es war eine der wenigen Situationen, wo wir uns sehen durften und dann in deiner Küche saßen und auf einmal einen Podcast aufgenommen haben, was in der Zeit
allein genau
der Wahnsinn war.
Ja, das war der Wahnsinn, das war irgendwie möglich. Wir hatten eine Sondergenehmigung, na Quatsch, wir haben da irgendwie gesessen, das ging irgendwie, keine Ahnung, wie viel, was man da, ich weiß da gerade die Regelung war, aber auf jeden Fall, das war alles legal und wir haben da so zusammengesessen. Und genau, und zum Beispiel allein diese Küche, die gibt es nicht mehr. Da war ich noch, da habe ich noch in einer anderen Wohnung gelebt, da haben wir da aufgenommen. Genau, und haben wir Ariana angerufen. Und das ist passiert.
Was mir aber immer noch nicht erklärt, wer mich verarscht hat. Also so ein vermeintlicher Pizzabote hat mich angerufen und gesagt, die Pizza ist jetzt da, war aber nicht da, war Quatsch, ich hatte keine Pizza bestellt, bin ich verarscht worden, habe ich irgendwann gemerkt, hat er aufgelegt. Und wir haben uns gedacht, Herrengedeck steckt dahinter. Ja?
100% muss es, 100%ig stecken die dahinter. Die haben doch so einen Podcast-Krieg angefangen. Und ich bin ganz ehrlich, also wer Wind sät, der soll Sturm ernten.
So ist es nämlich. Also wir wissen überhaupt nicht, ob das stimmt, aber das ist uns ja scheißegal. Das muss man auch mal sagen. Wir sind ja kein Faktenpodcast, wir sind ein Qualitätspodcast. Was Qualität ist und was nicht, entscheiden immer noch wir. So, und deswegen gehen wir jetzt aufgrund dieser vagen Verdächtigung, ja, das ist unsere persönliche Rasterfahndung, davon aus, dass es Ariana Barbary war, von der ich zufällig die Nummer habe. Und die werden wir jetzt anrufen, oder?
Wir rufen sie jetzt an und verarschen sie zurück. Till, was aber was erzählen wir jetzt?
Also ich würde gerne erzählen, dass ich Geld brauche. Und zwar Geld für dich, dass ich so sammel für dich, weil du eine zu große Fresse hast und eigentlich total pleite bist. Und zwar, weil du, und das wissen wenige, weil du spielsüchtig bist.
Das ist gut. Und was, wo habe ich drauf gesetzt?
Rubbellose. Du bist doch nicht mal ein geiler Spielsüchtiger. Du bist doch richtig, richtig armselig. So, du rubbelst einfach zu viel.
Okay, also ich habe mein ganzes Vermögen verrubbelt, im Grunde genommen.
weil du auch immer so angetriggert wirst. Manchmal gibt es ja diese Rubbellosen, die rubbelst du auf, du kaufst für 1 Euro und dann ist es noch 1 Euro. Ja, und dann denkst du dir so, wow, also da kann ich ja jetzt gleich noch ein Los mitkaufen. So, und du hast es immer wieder reinvestiert. Reinvestieren, hast du mir damals gesagt, ist das Wichtigste, was man machen muss beim Rubbellos. Ja, das werde ich Ariana sagen. Und dann werde ich sagen, ich sammle jetzt bei Leuten, die uns gewogen sind und ob sie, ja, jetzt wäre jetzt natürlich nochmal die Frage, was meinst du, was sollte ich fragen? So nach dem Überbrückungskredit, wie viel Money?
Ich glaube, man muss das wie bei Verhandlungen, muss man das ganz offen halten mit, weiß ich nicht, was meinst du denn, könntest du jetzt irgendwie was entbehren? Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und das Geld ist auch nicht für mich, das Geld ist für meine Frau. Also es kommt auf ein separates Konto, zu dem hat nur meine Frau Zugang. Weißt du? Weil sonst verrubbel ich das ja wieder. Genau.
Das ist jetzt natürlich alles hier ein bisschen aufs Land gebaut. Wir wissen jetzt nicht, ob sie rangeht, aber wir machen das einfach mal, oder? Du hältst dich zurück und wir machen es so weit, bis sie ja oder nein sagt und dann sagen wir, haha, verarscht, okay?
Ja, okay. Aber sagen wir ihr, entweder wir sagen ihr, haha, verarscht, aber ich meine, die haben ja mit ihrer Pizzanummer auch nie aufgeklärt, dass sie das waren. Ja,
wir wissen halt nicht, ob sie es waren. Wir können da auch mal nachfragen. Ich rufe sie jetzt mal an. Sie weiß jetzt natürlich nicht Bescheid, ich weiß auch nicht, ob sie rangeht.
Versuch mal.
So, warte, ich mache hier mal auf laut. Also wir haben jetzt gerade 7:30 übrigens. Also es ist eigentlich eine gute Zeit.
Sekretariat Ariana Barbary, guten Abend.
Guten Abend, hallo Ariana.
Grüße Sie, Herr Reiners.
Hallo.
Ich kann Sie leider nicht mit Frau Barbary durchstellen, aber ich würde einfach Ihre Anfrage entgegennehmen.
Witzig.
Witzig.
Sag mal, ich muss mich jetzt leider mal in einer ernsten Sache an dich wenden. Das ist jetzt kein Spaß.
Wenn du anrufst, habe ich richtig Angst, weil ich weiß, wen du in letzter Zeit alles verklagt hast aus fadenscheinigen Gründen.
So ist es. Nein, aber jetzt diesmal ist es so, pass auf, es ist tatsächlich eine ernste Angelegenheit.
Okay, ich werde jetzt auch aufhören, Witze zu machen.
Okay, pass auf. Das Ding ist, Moritz, es hat so ein bisschen Schulden. Ja?
Okay.
Und jetzt frage ich gerade bei Leuten, die uns gewogen sind, ob die so ein bisschen uns Geld leihen können. Moritz hat ist nämlich spielsüchtig. Das ist kein Spaß.
Habt ihr einen neuen Podcast und du zeichnest mich darauf, du weißt, dass wenn ich dir mein Einverständnis vorher nicht gegeben habe, dass du dich straffällig machst, wenn du mich aufzeichnest, ne?
Aber das ist gar nicht jetzt das Thema. Scheiße. Oh Mann, das ist ja wirklich. Mariana, wieso riechst du das denn? Das ist doch scheiße.
Zeichnet ihr zwei Schweine?
Ja, ich habe auch gemerkt, das ist ja eine viel zu krasse Story auch. Ich habe beim Reden gemerkt, das ist mir unangenehm. Also, Ariana, herzlich willkommen bei Talk ohne Gast. Vielleicht dürfen wir das ja mitschneiden hier. Wir sind nicht live. Wenn du das dagegen hast, können wir dich immer noch rausschneiden.
Nein. Ich weiß nicht, ob das rechtlich einwandfrei ist, wenn ich euch rückwirkend meine Freigabe gebe, aber hiermit habt ihr sie, wenn ihr damit durchkommt.
Ja, dann hättest du denn jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn ich es jetzt ein bisschen besser aufgezogen hätte. Ich hätte natürlich ein bisschen plänkeln müssen und so, hey, wie geht's und dies, das, und dann hätte ich so einen ganz ernsten Ton angeschlagen, ne? Und hätte gesagt, so, Moritz hat echt finanzielle Probleme. Hättest du dann gesagt, komm, ich werf da ein bisschen was in den Hut.
Okay, das Ding hat leider viele, viele Stufen. Also diese Spielsuchtgeschichte, das ist einfach, also ich weiß, Moritz ist ein liebender Familienvater, der in seiner privaten Freizeit andere Dinge hat, als im Casino den einarmigen Banditen zu bedienen.
Nee, pass auf, Ariana. Nee, aber bin ich nicht gekommen, aber es wäre eine Rubbellos-Spielsucht gewesen.
Okay, jetzt kommen wir nämlich dann zu Level Nummer 2. Das ist jetzt natürlich wirklich wunderschön für eine Aufzeichnung. Ich bin ja große Fanin von Talk ohne Gast. Jede Folge, weil ich euch liebe. Und es ist noch gar nicht so lange her, da hat Moritz darüber geredet, dass ja viele Menschen sehr gebeutelt sind von der Pandemie und finanzielle Einbußen hinnehmen müssen. Aber bei ihm sieht's top aus.
Ja. Du, da hast du aber den Podcast verpasst, wo er richtig rumgeweint hat. 25.000 Euro. Da hat er sich auch wirklich nicht erblödet, da nochmal so einen sehr konkreten Betrag zu nennen. Übrigens, ganz liebe Grüße von Moritz. Er sitzt neben mir. Moritz, sag doch mal was.
Hallo. Aber das ist sehr nett, dass du mir vielleicht sonst geholfen hättest mit meiner Spielsucht. Aber klar, ich war wirklich kurz pleite, aber dann habe ich den Salzburger Steh gewonnen und seitdem läuft's.
Ja, Ariana, muss man sagen, die ist natürlich mit allen Wassern gewaschen. Da merkst du sofort, dass die auch beim Radio gearbeitet hat.
Ja.
Ja so Verarschungsanrufe gar nicht fremd.
Nee, überhaupt weißt nicht. Du? Aber das war ja auch noch vor eurem gemeinsamen Podcast.
Ja.
Aber richtig. Da haben wir ja schon gemerkt, dass man.
Das ist echt viel passiert.
Ja, man hat ja gemerkt bei euch beiden am Telefon, okay, da gibt es eine Synergie, die dann ja später tatsächlich in einem eigenen Podcast gemündet hat.
Genau. So, also das haben wir jetzt alles nochmal nachgehört.
Ja.
Und wir können auch nochmal, das ist so schön, wir können diese ersten Momente, genau, erste Moment, da habe ich mit Ariana einen Podcast gemacht und genauso gibt es ja erste Momente von Kategorien und Rubriken, die wir uns haben einfallen lassen. Und
die heute ja völlig normal sind. Also jeder Mensch, der diesen Podcast hört, fragt sich manchmal schon, wie es eine ganze Folge aushalten kann, ohne cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Und man hat das Gefühl, das haben wir immer schon gemacht. Das war ja immer schon Bestandteil dieses Podcasts. Stimmt ja gar nicht. Es ist ja erst Teil dieses Podcasts seit dem 24. Februar 2021. Also seit ungefähr 3,5 Jahren erst.
Seit dreieinhalb Jahren erst gibt es cooles Deutsch für coole. Damals haben wir noch gesagt Anfänger. Weil wir so begeistert waren, haben wir das Gendern kurz vergessen.
Ja, bis jemand uns schrieb und meinte, naja, ihr gendert ja immer, warum heißt ihr die AnfängerInnen? Und wir dachten, ja klar, natürlich dumm. Auf jeden Fall. So, hier also jetzt die allererste Folge von cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Das ist direkt spontane Antwort geben, ist ein guter Anstieg für unsere neueste Kategorie. Cooles Deutsch für coole Anfänger. In dieser Kategorie wird uns Till Reiners erzählen, wann man, sag mal, Sprachwendungen des guten alten Deutschen, die in Vergessenheit geraten sind, eigentlich wirklich benutzen sollte, wenn man sie heute noch benutzt. Ja. Zum Beispiel die Frage, Till, wann benutzt man den Ausdruck auf Weiher?
Auweia ist wirklich was, das ist nicht so gut. Und zwar ist es was, das ist meistens was, da hast du dir was gequetscht. Mhm. Das ist ein Auweia. Und das ist meistens, da ist so eine Anlage, da werden so Falze gemacht. in der Autofabrik, ja. Also das wird einfach, ein Metall wird einmal zusammengepappt. Mhm. So, und da ist jemand hängen geblieben mit der Hand, so halb.
Und du siehst das, oder
ja,
was?
Ja, genau. Und du siehst richtig, wie das vermatscht ist. Du weißt gar nicht, ob es... Aber wichtig ist, weil das muss man abgrenzen zu anderen Wörtern, ja. Wichtig ist, du weißt nicht, ist es gebrochen oder... Das ist nur noch eine Pampe. Das ist eine richtige Pampe gefallen.
Klassische Handpampe. Das ist
eine Handpampe. Ja.
Also bei Handpampe sagst du, oh weia.
Oh weia. Ja, weil du weißt nämlich gar nicht mehr, oh weia ist nämlich so, oh, da weiß man gar nicht mehr, was das noch ist. Du weißt, es ist was Schlimmes passiert, weißt aber nicht genau was, aber du hast ja nur noch eine Handpampe, genau.
Okay, also du bist dir sicher, es müsste schon eine Hand sein, aber selbst dessen bist du dir nicht mehr sicher.
Nee, das könnte auch, du könntest...
Das ist so verpumpt, dass du nicht weißt, du weißt nicht mal mehr, ob der Typ einen Handschuh anhatte oder sowas.
Richtig, theoretisch könntest du auch mit der Hüfte da reinkommen oder so, dass du da eine Hüftpampe hast. Das ist egal. Ja, wichtig ist einfach nur, das tut richtig doll weh, das ist ein Auweia. Weil du weißt sofort, das kriegt man nicht mehr hin. Auweia sagt auch sofort so, oh, das ist nicht, nee. Das ist auch mit viel Reha und so, da ist nicht mehr viel zu machen.
Okay. Ja. Frage Nummer 2. Wann genau zeigt man eigentlich jemandem, wo der Frosch die Locken hat?
Das ist so eine ganz klassische...
Beziehungsweise wem zeigt man, wo der Frosch die Locken hat?
Das ist eine klassische Azubi-Situation eigentlich, würde ich sagen. Also das ist eine, weißt du, also der Azubi hat gerade was verkackt und...
Zum Beispiel?
Der hat
zum Beispiel seinen Vorgesetzten so geschubst, dass der in die Walzmaschine gekommen
ist. Genau, das könnte passiert sein. Ja, genau. Ja, und dann sagt der Meister, jetzt zeigt er immer mal, wo der Frosch die Locken hat. Und dann,
also der Meister sagt im Grunde genommen, auweia. Jetzt zeige ich jetzt aber mal, wo der Frosch die Locken hat.
So, jetzt zeige ich dir aber mal, wo der Frosch die Locken hat. Genau. Mhm. Und dann zeigt er zum Beispiel ein Schild, ja, wo drauf steht, bitte nicht in die Anlage schubsen. Ne? Und liest dem das nochmal vor. Genau. Hast du das verstanden?
So, jetzt. Ja, aber dann kommt ein ganz kleiner Mann und sagt, aber Chef, der Mann kann doch gar nicht lesen.
Genau, dann schreib dich nicht ab, lern lesen. Genau, so wäre der Spot eigentlich zu machen. Richtig.
Okay.
Und das ist aber übrigens, wo der Frosch die Locken hat, wo du sagst, das sagt man eigentlich nie zu jemandem, sondern das sagt man immer nur rückblickend. Und meistens war man viel kleinlauter, als man vorgibt gewesen zu sein, weißt du? Also so nach dem Motto so, da hat er ja gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und man hat eigentlich nur mal nachgefragt beim Telefonanbieter. Ja, das Gespräch war so, ja, hallo, ja, Mitgliedsnummer, nee, hab ich nicht. Könntest du da vielleicht eine Ausnahme machen? Okay. Ja, ich wollte nur mal wissen, warum sie das 48 Euro jetzt abgebucht haben, weil die hatten ja schon abgebucht eigentlich. Ach so, wissen sie auch nicht. Okay. So, ja, und dann habe ich richtig gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Heißt dann später. Dass man nochmal richtig Gas gegeben hat beim Telefonanbieter. Bestimmt null von.
Ja. Okay, alles klar. Dritte und letzte Frage. Wann genau beißt eigentlich die Maus keinen Faden ab?
Boah, das ist ganz ungenau. Das sagen nur unangenehme Leute, finde ich. Und das ist wirklich so. Und das ist eine Ulrike. Und das ist ein Kindergartenkontext. Das ist ein pädagogischer Kontext. Sie ist vielleicht auch noch mal Sozialarbeiterin, aber so. Ja, und das ist die Ulrike. Mhm. Und die sagt dann immer, das macht sie mit so einer Handbewegung, so beide Hände auseinander, so, ja, da können wir leider nichts machen. So, weil sie unflexibel ist. Ja, es ist einfach nur so, ja, vielleicht muss nicht jedes Kind ein Nachmittagsschläfchen machen, ja, aber, und sie sagt dann so, ja, aber dann werden sie halt später mit, beißt die Maus keinen Faden ab, macht mich wahnsinnig, so Leute, ja, die werden dann auch so ganz spitz, beißt die Maus keinen Faden ab, habe ich noch nie von sympathischen Leuten gehört, ganz ehrlich, hast du das einmal gesagt, unironisch?
Nee.
Nein, weil du ein guter Mensch bist, Moritz, ja, weil du ein reines Herz hast, das weiß ich ja. Wirklich, das ist und bleibt ein Arschlochsatz. Wenn ihr den Satz hört, wenn euer Partner das schon mal gesagt hat, ihr da draußen, ja, trennt euch sofort.
Ja, falls ihr da draußen, wo Till das gerade angesprochen hat, auch noch Fragen habt und euch nicht sicher seid bei vielleicht gängigen Sprichworten, die ihr mal benutzt und gar nicht sicher seid, ob ihr sie richtig benutzt, einfach eine Instagram-Nachricht an mich schicken. Ich werde Till nächste Woche fragen in der Kategorie Cooles Deutsch für coole Anfänger.
Und vor allen Dingen, das Geile war, wir haben uns das vorher nicht überlegt. Das ist wirklich so ganz spontan entstanden, ne? Weißt du das, Moritz?
Ja.
Ja.
Okay. Ja, das war einfach nur, dass wir, ich weiß gar nicht mehr, warum wir darauf gekommen sind.
Ja, hörst du jetzt.
Ja, stimmt.
Nee, du bist auch wirklich heute viel zu wenig zu Wort gekommen. Ich habe irgendwas im Hals. Ich habe irgendwas klemmt hinter meiner Mandel. Kennst du das?
Das ist ein
ganz unangenehm und piekst so in den Hals. Da muss man immer husten.
Ach, Jemine, hast du, Moritz, was ist denn mit deinem Tee?
Ach, Jemine. Ach, Jemine. Ist der richtige Ausdruck für diese Situation.
Ach, Jemine. Das ist
auch so. Ach, grüne Neune.
Ja, genau. Nee, ach, grüne Neune ist für was anderes. Ach, Jemine ist für mich, wenn jemand auch so halb eine Hand ab hat. Aber wo man weiß, das kann man noch wieder dran nähen, dann sagt man, ach, Jemine. Ach, du grüne Neune ist, wenn du deine Kinder eine Stunde lang alleine lässt im Wohnzimmer und die haben zwei Ketchupflaschen für sich entdeckt. Da würde ich sagen, ach du grüne Neune, hier sieht's ja verwegen aus.
Und wann sagst du, oh Gott, oh Gott?
Oh Gott ist, wenn du pustest, weil dein Kind gerade auf eine Hake getreten ist und sich dann den Stiel gegen den Stirn gehauen hat. Das ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
Und Menschenskinder?
Ja, das ist, das weiß ich genau, das ist nachts um 4, wenn du den Grill auspisst und dich aber ein bisschen verschätzt und dir so ein bisschen die Schamhaare ansenkst und du guckst da hin und sagst, oh Menschenskinder.
Das ist alles ganz sehr klar explizite Situation.
Okay. Der Klassiker.
Ja, aber dann weiß ich das jetzt. Wann ich das mal einsetzen
muss. Ja, sehr gerne.
Wann ich das einsetzen muss.
Ja, sehr gerne. Hast du noch andere für mich?
Ich habe auch gerade überlegt, aber ich glaube, ich bin leer. Ich würde aber bis zur nächsten Woche gerne noch einige sammeln. Und eine feste Kategorie draus machen.
Ja, und Moritz, wir kommen später nochmal zu einem großen Special hier bei Talk und Gast von Sachen, die ich verpeilt und verloren habe. Ja. Das ist ja klar. Ja. Das ist Bestandteil meines Lebens und auch dieses Podcast. Aber umso mehr habe ich mich dann auch, Moritz, ich habe alle Liebe ruhig der Welt für dich. Aber ich freue mich.
Die bist gefreut, ja, hast du dich.
Manchmal freue ich mich auch, wenn das Leben auch dir einen Streich spielt. Weil ich dann weiß, okay, es müsste eigentlich eine Normalverteilung geben, dass nicht nur mir das Schicksal immer übel mitspielt. Und da hatte dir mal das Schicksal übel mitgespielt. Musst du dazu noch was sagen?
Ja, ich hatte damals noch meinen Bauernbenz, ist mir eingefallen. Also
du hattest auch noch einen anderen. Du hattest so einen. Du hattest einen roten. So Benz, das ist so eine alte C-Klasse, so einen roten, ne?
Alten Bauern-Benz, der an sich jetzt, also er hatte einige Mängel, wie zum Beispiel, man konnte die Heizung nur auf heiß stellen und sie nicht ausdrehen. Also es war immer das heiße Gebläse an. Und, das war der schlimmere Punkt, man konnte das Auto nicht abschließen zwischendurch, was mir zum Verhängnis wurde, wie ihr jetzt hören werdet.
Da gab es eine Szene und das war wirklich so. Wir arbeiten jetzt zusammen sehr lange schon. Wir kennen uns, glaube ich, ziemlich gut. Deswegen bin ich natürlich überhaupt nicht mehr wirklich überrascht. Ja, aber ich habe mir gedacht, wäre dann schon was für ein Podcast. Das ist nämlich so, Moritz hat seine Sachen im Auto vergessen. Das ist irgendwie wichtig, so er muss Sachen wechseln. Er hat sich eingenässt. Nein, Quatsch. Er musste Sachen wechseln. So. Und waren im Auto und dann sagt der Mitarbeiter, ach so, dann hole ich die jetzt. Dann hole ich die Sachen. Dann gib mir noch mal einen Schlüssel. Und Moritz, den wunderschönen. Nee, du brauchst keinen Schlüssel. Was? Nee, das ist nicht abgeschlossen. Das ist auf. Wieso? Wieso ist das Auto auf? Das ist immer auf. Also, man kann es gar nicht abschließen. Man kann einfach dieses Auto nicht abschließen. Das finde ich so gut. So, also auch gar nicht, oder? Es ist schon der Fall, oder?
Also, es war damit die erste Generation Auto, bei der es diese Fernbedienung, diese Schlüsselfernbedienung gibt, sodass sie sich arroganterweise dachten, ja, nice, geile Technik.
Geil, habe ich mal verloren. Wie futuristisch
wäre das denn, wenn man nur noch damit aufmachen kann? Das ist ja mega gut. Das Problem ist, die Karre ist 26 Jahre alt, der Schlüssel also auch. Also habe ich die Batterie gewechselt und es ging exakt zweimal. Und dann war die Batterie wieder alle. Das heißt, nee, das Auto so ist nicht mehr abschließbar. Ich schließe die zu Hause auf dem Dorf. Ich schließe ja sowieso das Auto nicht ab. In Köln, jetzt habe ich gemerkt, ist es wohl wichtig, weil ich mir mittlerweile ziemlich sicher bin, dass die mir meine AirPods, meine Kopfhörer, dass die mir die mitten aus dem Auto rausgeklaut haben. Wobei das Wort.
Das war man sich keine Vorstellung. Eine Stadtmenschen.
Und das Wort klauen ist ein bisschen hochgegriffen, weil, also, die mussten ja nicht mal, also, die haben einfach gesehen, ach krass, da sind ja AirPods drin. Und haben sie die Tür aufgemacht und die mitgenommen. Also ich kann das ja nicht mal verübeln, weil ich denke, war ja nicht mal illegal wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es ein Gesetz gibt, wo man sagt, nee, der war ja nicht abgeschlossen, das ist allgemein gut, was in diesem Auto liegt.
Nee. Ich glaube, also es ist immer noch illegal. Das will ich auch schon sagen. Und dann will ich mal eine Lanze für dich brechen. Nee, das sind ja immer noch, also klar, Gelegenheit macht Diebe und so. Nee, Diebe machen sich selber. Ja, das ist eine Entscheidung vom Dieb. Das ist nicht so, als wäre man so ein unbescholtener Bürger. Und dann hat man aber halt die Gelegenheit. Und dann muss man das halt machen. So, ich hätte ja gar nicht geprüft, ob das Auto abgeschlossen ist. Da fängt's ja schon an. Ja, du hast ja das Auto, stimmt. Das muss man ja auch mal dazu sagen, zur Ehrenrettung, du hast ja die Tür nicht aufgelassen, du hast ja die Tür schon zugemacht, also ja. Du hast ja symbolisch signalisiert, ich möchte nicht, dass jemand ins Auto kommt.
Man muss dazu aber auch mal sagen, und deswegen kann ich denen auch nicht böse sein, also als die diese AirPods oder wer auch immer das da rausgeklaut hat, als er das rausgeklaut hat, ich habe ja auch den Schlüssel stecken lassen, also die hätten ja einfach auch mit dem Auto losfahren können. Aber die haben sich gedacht, nein, weißt du was, wir treffen uns in der Mitte, ich nehme die AirPods mit, aber lass das Auto stehen.
Stimmt, das
und dann sage ich einfach, da muss ich einfach sagen, danke. Also das ist wirklich.
Das war natürlich das Detail, das ich auch wieder, das habe ich auch wieder, also wirklich, weil ich das nicht fassen konnte. Weil
ich mach das zu Hause am Dauern.
Du bist das Arschloch immer, das mir so Vorhaltung hat. Ich habe ja gar nichts dagegen, Moritz. Weißt du, ich denke mir so, wir sind beide zwei Träumerle, mal vergisst der eine was, mal der andere. Aber du versuchst immer so, der Einäugige unter den Blinden zu sein und mir dann zu sagen, Till, ich sehe das Licht. So, ne? Du willst mir immer was erzählen. So, wo ich denke so, nee, Moritz, wir sind jetzt gleich auf wieder. Nach der Aktion, auf jeden Fall, ich habe was gut bei dir, finde ich. Also, ja, weißt du, als Vorwurfs, so.
Ja, ich verstehe das.
Ich habe ein bisschen Vorwurfsdispo, finde ich.
Ja, ich sag mal, das passiert mir zweimal die Woche zu Hause.
Ja, da ist es auch
egal. Hier passiert
ja
auch nichts. Hier ist es ja echt egal.
Ja, stimmt, das ist so absurd, dass du, also ich finde das immer noch geil, dass du einfach nie, dass, als wir auf Tour waren und ich dann irgendwann festgestellt habe, dass du nie das Auto abschließt.
Nee, ging nicht.
Das ist so crazy.
Es war aber auch, ich habe es so billig gekauft, dass es, also erstens wäre es jetzt kein wahnsinniger Verlust gewesen und zweitens hat ja auch...
Nee, geklaut ist teurer. Ist teurer für den, der es klaut, auf jeden Fall.
Es hat ja auch niemand geklaut. Also zu dem Zeitpunkt hat sich auch jeder gedacht, ja, aber was soll ich jetzt mit dem Auto? Das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja nur Scheiße, die Karre.
Ja. Und dann haben wir irgendwann, also die Kategorie Mach's geil, da weiß ich gar nicht mehr, wie die entstanden ist, aber da haben wir immer wieder Sachen nach vorne gebracht. Ja. Wieder auf die Karte gebracht.
Ja, Sachen, die nicht ganz so geil sind, wie sie eigentlich sein sollten.
Haben wir geil gemacht und das ist eigentlich die Ratgeberkategorie Nummer 1 und da hatten wir eine sehr schöne, da ging es nämlich um Schwiegerväter und da haben wir beide von unseren Schwiegervätern erzählt.
Ja, und so ein bisschen Tipps gegeben, wie man das mit denen hinbekommt.
Stiftung Warentil mit Moritz Neumeier.
Wir haben mal wieder etwas für euch getestet. Du hast es gerade getestet, ich teste das schon sehr lange, denn wir testen heute Schwiegerväter.
Genau, und wir wollen jetzt natürlich nicht, also da käme ich an Teufels Küche, unseren Schwiegerväter bewerten, sondern unsere Performance den Schwiegereltern gegenüber, dem Schwiegervater. Jetzt wohlgemerkt, ist nur der Schwiegervater. Ja. Diese Klimaanlage ist auch wirklich wie ein Vater zu uns, der sehr nervt.
Ich glaube, es wird nicht besser, wenn du es immer und immer wieder ansprichst, weil dann, ich glaube, du darfst dir keine Aufmerksamkeit, das ist wie ein Kind, zu viel Aufmerksamkeit. Und dann hört er nicht auf.
Das haben die Leute früher über mich gesagt.
Stachel ihn nicht an, ignoriere ihn einfach, vielleicht hört er auf.
Das ist wirklich so. Also in der Schule, kennst du den Satz nicht? Lass den Till mal bitte, sonst macht er immer weiter.
Ja, gib ihm keinen Grund. Gib ihm keinen Grund.
Schwieger, wir brauchen verschiedene Kategorien, in denen wir unsere Performance dem Schwiegervater gegenüber bewerten. Was würdest du vorschlagen?
Ja, unsere erste Kategorie ist erster Eindruck. Ne? Das ist ja immer wichtig. Der erste Eindruck ist ganz, ganz wichtig. So, die zweite Kategorie ist dann Hierarchie. Denn das entsteht aus dem ersten Eindruck, ist ja erstmal das Gefühl von, okay, du weißt sofort, wer steht wo in dieser Hierarchie. Und dann ist es eher so ein Langzeitbild von, was glaubst du, hält der von dir? Jetzt abseits vom ersten Eindruck und abseits von der Hierarchie, was glaubst du, wie viel Respekt bringt er dir gegenüber?
Mhm. Ja. Okay, gut. Erster Eindruck. Ich fange mal an, ja. Erster Eindruck war, ich glaube, ganz okay. Ich hatte ein Hemd an. Also, ich finde, wenn man ein Hemd anhat, kann man nie so richtig schlecht wahrgenommen werden.
Ja, aber du musst ja sehen, dein erster Eindruck ist, und das ist ja schon auf eine Art wichtig zu sagen, dein Schwiegervater ist Italiener. Das heißt, ihr sprecht nicht die gleiche Sprache. Das ist ja was ganz Wichtiges. Ja. Also das ist ja nicht nur ein anderer Kulturkreis, sondern ihr habt keine gemeinsame Sprache.
Ja.
Und deswegen ist der erste Eindruck ist ja zehnmal so wichtig.
Ja.
Weil du kannst es ja nicht mal mit einem Witz auflockern, weil du kannst einen Witz machen, aber er versteht ihn nicht.
Genau. Genau. Also ich kann wirklich schlecht Italienisch, immer noch. Und er kann auch wirklich schlecht Englisch. Und ja, da steht man dann so ein bisschen unschlüssig voreinander.
Ja, und dann habe ich, dann versuchst du natürlich einfach nur nett zu lächeln und die ganze Zeit zu sagen, ja, ich bin nett.
Ich bin der mit deiner Tochter, genau. Ist das okay? Ich hoffe schon. Ich kann ihn nicht fragen, ich lächle einfach immer weiter.
Ja, klar. Ja, was willst du machen?
Mama Mia.
Ja, das wäre natürlich das Geilste, wenn ich einfach so komische deutsche Formulierungen dann einfach so einbaue. Habe ich natürlich nicht gemacht, ich habe mich zurückgehalten, war irgendwie nett. So, hab versucht, nonverbal da irgendwie gute Vibes zu verbreiten. Und manchmal hat er natürlich meine Freundin irgendwie übersetzt. So, und man merkte so, das war aber irgendwie ganz nett. Und du hast dann gemerkt, mittlerweile ist es ja so, die Schwiegereltern geben sich auch Mühe. Die versuchen ja dann auch irgendwie ein gutes Bild abzugeben. Das hat man auch gemerkt, alle haben sich irgendwie bemüht, alle waren ein bisschen aufgeregt. Aber es war offenbar ein guter Eindruck, weil zum Schluss hat er mich so umarmt. Also es war, glaube ich, gut. Also ich glaube, er hat sich gefreut. Weil er, glaube ich, auch gemerkt hat, so, ah, meine Freundin mag mich irgendwie, die ist irgendwie entspannt, so, die findet mich gut und dann so irgendwie.
Aber der erste Eindruck, glaubst du, war gut. Was glaubst du, waren seine Gedanken, als er dich zum ersten Mal gesehen hat? War es so ein, oh Gott, zum Glück ist das so jemand? Oder war der erste Gedanke, ja, das ist ja wirklich, also kann man Deutscher aussehen? Wirklich, muss ich mich jetzt darauf...
Ja. Nee, also ich glaube, der erste Eindruck ist dann schon so, oh krass, Deutsch. Es ist ein richtiger Deutscher einfach. Ich glaube, das haben alle Italiener immer die ganze Zeit über mich gedacht. Also ich habe ja da auch noch so die erweiterte Familie kennengelernt und so. Und ich glaube, das war wirklich so, wow, ist ja wirklich krass aus wie ein Nazi, Alter. Und aber ich jetzt sagen, nicht gar nicht so abwerten, sondern, oh, du bist aus wie ein Nazi. Also eher so, man hat da nicht so... Ja, also das war ja auch...
Es ist ein bisschen wie, es sieht aus wie ein Nazi, aber du hast nicht sofort im Kopf diese Gräueltaten, sondern die hatten ja wirklich gute Hugo Boss Uniform an, sag mal. Also wirklich gepflegt, schicke Haare, also ja, also ich verstehe, warum der Europa braucht für sich.
Ja, genau. Nee, also eher so, ach, ich glaube, dass sie gedacht haben, ach, stattlich, weil das Positive ist ja auch, das ist ein Klischee, aber das stimmt wirklich einfach, Italiener sind ein bisschen kleiner. Die meisten. Und ich bin relativ groß da. Und das macht erstmal einen guten Eindruck. Und dann kam auch wirklich so jemand an auf einem Familienfest und hat dann irgendwas zu meiner Freundin gesagt und der hat dann übersetzt gesagt, ja, sie hat einfach nur gesagt, dass sie sich gut aussehen findet. so wie so Glückwunsch oder so.
Ja, aber also ist es von deinem Gefühl her, war das dann so in der Gruppe der Italiener und Italienerinnen, die du kennengelernt hast, dass Aussehen auch schon eine gesonderte Rolle spielt? Also ist es schon, weil es gibt dieses Klischee von, ja, die sind aber alle gut gekleidet, geben sich voll Mühe im Aussehen, sind voll schöne Menschen. Und ist es dann so, dass man es auch einen lockerer Umgang damit gibt mit dem Thema Schönheit, dass man sagt, ja, das ist schön, ist auch schön, das ist schön, das ist nicht so wichtig, weil das sind wir alle. Wir nehmen das alle so wichtig und deswegen ist es nicht so wichtig.
Nee, es ist einfach wichtig. Ja. Und es ist einfach, und es ist, also fernab des Klischees ist erstmal cool und schön natürlich, ist ja irgendwie gut, wenn Leute sich gut anziehen, so, warum nicht? Und irgendwie Bock haben auf Kleidung und so, warum nicht? Aber ich glaube, es ist dann schon auch irgendwann nervig und belastend und ist, glaube ich, gerade für Frauen immer noch kacke. Ehrlich gesagt. Also das ist schon noch in der Tendenz, nicht bei allen, bla bla, ist es sexistischer und oberflächlicher. Und du hast als Frau, wenn du dich nicht herausputzt, einfach immer gelust.
Ja, okay. Ja, das macht das natürlich sehr anstrengend. Aber dann ist es also auch, also dein Kleidungsstil ist dann für die Schwiegereltern auch ein Kriterium.
Ja, absolut. Ist auch ein Kriterium, würde ich schon sagen. Und es ist einfach zum Beispiel, dünn sein ist in Italien ein crazy Thema. Es ist einfach wichtig, als Frau dünn zu sein. Und es ist irgendwie sehr klar, dass Frauen auch weniger essen und so. Also viel weniger. Auch so diätmäßig, ich muss auf meine Figur achten, weniger. Sowas gibt's da schon, ja. Zurück aber zum ersten Eindruck bei deinem Schwiegervater.
Ja, der war ja ein bisschen vorbelastet. Meinen Schwiegervater habe ich zum ersten Mal live getroffen. Da kannte ich meine Frau so schon 8, 9, 10 Wochen, glaube ich. Und sie war schon schwanger. Und dann habe ich diesen Mann zum ersten Mal getroffen und das fand er nicht so geil.
Nee, natürlich nicht. Du warst der Heini, der es nicht gebacken gekriegt hat, sie nicht zu schwängern. So, du warst also dieser Halodri. Das klingt ja auch alles einfach nur verantwortungslos. Das steht, oder? Das klingt einfach nur nach einem verantwortungslosen Heini, der jetzt meine Tochter geschwängert hat.
Und genau das war ich. Und nicht nur ein verantwortungsloser Heini, sondern seine Informationen waren, ach so, was macht der? Ach, der steht so auf der Bühne und will davon leben. Ach so, und jetzt bist du schwanger. Aber ich kenne euch auch schon seit 10 Wochen. Ja, das ist ja, nee, dann besucht uns doch mal. Ja, und das war kein erster schöner Abend. Das war wirklich, wirklich eskaliert tatsächlich, weil...
Wirklich eskaliert?
Es wurde eine Stunde versucht, dass man, ja, können Sie ja erstmal ganz neutral kennenlernen. Und dann gab es so einen Funken und dann ist das Ganze explodiert. Und dann ist, aber genau das alles wurde dann auch gesagt. Ich kenne dich nicht, du machst irgendwas mit Kunst und glaubst, meine Tochter damit finanzieren zu können und mein zukünftiges Enkelkind. So, ich habe keine Ahnung, kann sein, dass du die nächste Woche verlässt und dann muss ich, dann ziehen die hier ein oder was und ich wollte in Rente gehen, ich muss mit dem Kind kümmern, nachher fahre ich Taxi oder was. Und das war also ein riesiger Batzen, ja, der am ersten Abend mir, wow, in die Fresse getreten wurde, ja.
Und wie bist du damit umgegangen?
Ich hab nur gesagt, nee, also ich verstehe, dass du das glaubst, aber ich liebe diese Frau jetzt schon über alles und auch dieses Kind und da brauchst du überhaupt keine Gedanken machen. Ja, hab ich natürlich nicht geglaubt. Gedacht, ja klar, würde ich auch sagen, wenn ich hier an meinem Tisch sitze. Du kleiner Assi, du kleiner Schmock.
Also erste Eindruck würdest du eher sagen, so einer von 5 Sternen.
Maximal. Oder auch nur in der Kategorie, wenn, also einen Stern muss ich geben. Ja, dann nimm, du Opfer.
Okay. Ja, also bei mir muss ich sagen, schon 4 von 5, das war irgendwie alles, ich glaube, das war nett, aber es ist natürlich die Sprachbarriere. Das ist also geiler, 5 von 5 hast du dann, wenn du sprichst und unterhältst dich und das ist dann nett.
Ja, natürlich. So, Hierarchie.
Ja, du musst ja anfangen.
Jetzt mittlerweile in der Hierarchie sind wir, glaube ich, sind wir nicht nur, wir sind schon, glaube ich, gleichgestellt und ich glaube, ich stehe sogar in seinen Augen in so bestimmten Themen, die für ihn wichtig sind, ein Stück drüber, weil sein ganzer Lebensinhalt ist es, sich für Politik und gesellschaftliche Themen zu interessieren. Und dann liest er so 2 Sachen darüber und dann will er darüber reden. Und weil das mein Job ist, über genau dieses Thema 20 Sachen gelesen zu haben, habe ich halt mehr Wissen. Und dann ist es eher so, dass er was sagt und was fragt und dann erzähle ich, was ich darüber weiß. Und das ist meistens mehr, weil ich muss mich damit befassen und er nicht. Und er liebt es, sich darüber zu unterhalten. Also ich glaube, da sind wir ziemlich gleichgestellt.
Ja, bei mir also... Nee. Also gar, also wirklich... Das
gar nicht auf Augenhöhe.
Nein, also das ist ja, das will ich nicht auf Augenhöhe statt, das war auch nie ein Thema. Das ist das Schöne, also es war nie eine Frage, dass ich dachte so, ah ja, vielleicht sind wir so gleich, nee, gar nicht. Also das findet einfach gar nicht statt, das ist hier mein Haus und ja, ich sag dir jetzt, wie das läuft hier. Das ist ja klar.
Das hast du doch sonst in deinem Leben nicht. Also du bist immer entweder auf Augenhöhe oder du hast halt ein Arbeitsverhältnis, wo du sagen kannst, ja, aber ich, also wir machen das so, wie ich das will. Ja. Das heißt, ist das nicht auch mal entspannt zu wissen?
Nein, das ist furchtbar.
Ah, okay. Weil ich dachte, vielleicht
das ist überhaupt nicht entspannt.
Ich dachte, das ist auch vielleicht mal geil zu wissen, okay, ich kann mich hier einfach unterordnen. Okay, ich habe auch keine Verantwortung, weil, nee, Boss hat gesagt, wir gehen an den Strand. Ja, gehen wir wohl an den Strand.
Ja, genau. Nee, ich finde das, also ich habe gemerkt, ich mag mein Leben richtig gerne, weil ich es mittlerweile so gebaut habe, sehr eigenverantwortlich zu sein einfach und selber entscheiden zu können. Und ich habe einfach nie einen Chef gehabt. So richtig. Und dann merkst du auf einmal, ah ja, das ist so, fühlt sich das wohl an, wenn man einen richtigen Chef hat. Naja, das war nicht ganz so dramatisch, aber es war schon so, es gibt einfach so ein paar Regeln. Doch, ja, okay. Ja, du, da gibt's eine Lappensache. Ne? Also da gibt's so verschiedene Lappen zum Beispiel, die man benutzt. Ja, und da gibt's halt eine für den Teller und einen Lappen für das Geschirr und einen Lappen für den Tisch. Und das wird dann einfach gesagt. Ja, und dann einfach so Kleinigkeiten. Ne? Dass man einfach so Gläser dann einfach nach dem Trinken sofort wieder zurückräumt. Das wird dann einfach alles mitgeteilt. Ja. Das gibt's dann schon.
Das ist auch nicht irgendwie, nee, wir haben hier keinen Platz für Kreativität, so, ist ein ganz kreativer Typ, ganz, ganz toll. Aber wir haben hier die Lappen und ich habe dir gerade eben schon gesagt, welcher Lappen wofür geht, ne? Ja. Hast du auch so Fehler begangen dann?
Ja.
Aber das Absurde ist ja auch, in der Situation ist ja, du begehst einen Fehler, dann sieht dein Schwiegervater das, geht zu seiner Tochter und sagt, sag ihm mal, dass das der falsche Lappen war, weil er kann ja mit dir nicht reden. Ja. Das ist ja genial. Ja. Also das ist ja hierarchiemäßig noch krasser. Das ist ja nicht mal, er sagt was zu dir, sondern über Bande lässt er dir ausrichten, dass du das nicht richtig gemacht hast. Ist das erniedrigend? Ist
richtig, das geil? Richtig. Genau, das war gut. Das war jetzt in den ersten 2 Tagen, das hat sich dann geklärt. Ich wusste Bescheid, ich habe mir das mehr gemerkt.
Ich kannte ja die Regeln, dann haben wir keine Konflikte.
Ich kannte ja dann die Regeln. Und ich muss sagen, ich bin aber dann ein bisschen, glaube ich, dann habe ich festgestellt, ich weiß gar nicht genau, ich bin dann Auto gefahren, ja. Wir hatten ein Auto und jetzt saß er aber hinten im Auto, ne?
Das ist ja nicht richtig.
Ja, das ist eigentlich nicht richtig, aber es war mein Auto. Und dann habe ich überlegt, wie fahre ich eigentlich Auto? Oh. Weißt du, ich habe durch seine Augen gesehen, wie ich Auto fahre. Und dann habe ich mir überlegt, wie möchte ich eigentlich sein als Autofahrer? Weißt du, also was möchte ich ausstrahlen? Also ich möchte hier nicht einfach nur fahren, ich möchte hier kommunizieren. Über das Gaspedal kommunizieren, weißt du? Dann habe ich mir gedacht, wie möchte ich wahrgenommen werden als Autofahrer? Und ich habe gedacht, ich möchte schon als sportlicher Autofahrer wahrgenommen werden. Ja, also einer, der auch mal, der schon ein bisschen das Risiko liebt, aber nicht verantwortungslos ist. Und deswegen bin ich richtig komisch Auto gefahren. Meine Freundin hat auch gesagt, du bist mega nervös. Und ich habe gesagt, nein, überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Weißt du, hast du sowas auch? Hast du das schon mal gemacht, sodass du überlegt hast, wie fahre ich eigentlich Auto?
Ich habe es beim Auto, ja, hatte ich doch, habe ich auch. Ich habe das öfter, wenn ich so MitfahrerInnen habe. Ich glaube, bei mir ist es halt eher so, glaube ich, bei Elternsein ist es das Thema. Wenn du auf einmal merkst, okay, du bist jetzt Vater, aber du bist nicht einfach nur Vater, sondern alle gucken dir zu, wie du jetzt gerade Vater bist. Und dann fragst du dich, ja, aber wie will ich jetzt eigentlich, nicht wie gehe ich jetzt mit der Situation um, sondern wie will ich eigentlich mit der Situation umgehen und alle gucken dabei zu. Und das ist so eine Drucksituation. Eigentlich ist das nicht schlecht, weil in unserem Leben das so aufgebaut ist, dass wenn du in der Hierarchie immer oben stehst, du hast ja kein Korrektiv. Wenn du auf einmal in einer Situation bist, wo du merkst, oh ja, ich muss Eindruck machen, dann kommst du automatisch dahin, das zu hinterfragen, ja, aber wie mache ich das eigentlich und wie will ich das überhaupt machen? Also es hat ja schon Vorteile, sich mal unterordnen zu müssen.
Ja, ich habe das auch richtig geschätzt. Das war einfach, das war einfach super. Das hat richtig... Das hat einfach total Spaß gemacht. Ich habe dann, als wir zurückfuhren, hat er gesagt, soll ich fahren? Und ich habe gesagt, das ist okay. Mach rein. Und dann habe ich aber auch gemerkt, an dem, wie er gefahren ist, habe ich gemerkt, wow, er fährt mega schnell. Er fährt richtig sportlich. Vielleicht versucht er auch gerade zu kommunizieren, dann versucht er mir zu sagen, also, du bist ein richtiges Weichei.
Ja, aber du kannst auch anders denken, dass er jetzt auch gedacht hat, ja, jetzt fahre ich mal richtig schnell, zeige ich dem mal, wer der Boss ist, ist zu Hause angekommen, weißt du, alleine in die Küche, seine Frau nachher noch meinte, na, was ist denn los, du bist ja mega nervös, weil du bist so schnell gefahren, ja, wir sind fast gestorben, aber ich muss ihm zeigen, was ich kann. Vielleicht hatte er die gleiche Situation mit seiner Frau, die meinte, hey, nun komm mal runter. Ja, aber für ihn war das voll viel Druck. Genau. Wahrscheinlich war das voll viel Druck, weil er in seinem Leben ist jetzt nie so dominant eigentlich, aber genau. Du bist da. Auf einmal hat er den Druck, die Hierarchie aufrechtzuerhalten.
Ich hab diese Lappensache schon erfunden. Ich weiß auch nicht.
Ich weiß nicht, ich hatte Geld war für Gläser. Wir haben doch sonst nur einen Schwamm. Euch beide. Unnötiger Druck.
Ja, also grundsätzlich war das total nett und so. Ich glaube, ich habe mich da auch so ein bisschen reingedacht, ehrlich gesagt. Ich glaube, für den war das gar nicht so ein Ding. Ich glaube, ich war gar nicht so wichtig für den. So, und ich wusste auf jeden Fall, es gab schon Wertschätzung einfach und Respekt dadurch, dass er irgendwann sagte, also wir sind irgendwann falsch gefahren. Es gibt sehr viele Mautstraßen in Italien und wir sind falsch abgebogen und das heißt, wenn du da jetzt an dieser Mautstelle, musst du dann 10 Kilometer geradeaus fahren oder sogar 20 Kilometer, das war richtig scheiße.
Wer ist falsch gefahren?
Ich bin falsch gefahren, weil er oder sie das falsch gesagt hat. Irgendwer hat mir eine falsche Anweisung gegeben. Und also war jetzt nicht mein Fehler, aber es war ein blöder Fehler. Und so, es dauerte also lange, dass wir geradeaus fahren mussten. Und dann hat er fragen lassen über meine Freundin, Till, mein Vater sagt, wärst du bereit, was Illegales zu tun? Und ich hab gesagt, geil, es ist so ein Italien-Moment. Und ich hab gedacht, so, wen soll ich töten? Also ich mach's auf jeden Fall.
Natürlich, ja. Es geht hier um Familie.
Ja, natürlich, ich mach's auf jeden Fall. Egal was, so, ich mach's auf jeden Fall. So, und ich hab gesagt, sehr gerne.
Sehr gerne, wirklich. Mega gut.
Sehr gerne. Und dann, dann machst du jetzt einen U-Turn. Ja, und dann habe ich einfach einen U-Turn gemacht. Das ist gar nicht so spektakulär, aber es war schon illegal. Also man darf es nicht machen.
Ja, aber einfach auf einer Straße, oder
was? Nee, schon an so einer Autobahn-Sache.
auf der Autobahn?
Quasi, ja. Wir haben keine Abschluss. Es klingt jetzt risky, als war es war frei und so, aber da, also es ist richtig. Also wenn
ist schon, es ist schon für einen Deutschen ein großer Schritt.
Für mich war das so ein bisschen so, ich werde da für meinen Kindern erzählen.
Ja. Ich hab auch sofort das Gefühl, mein erster Gedanke ist, ja klar, du siehst, da ist niemand. Ja, aber was ist, wenn ich trotzdem jemanden sehe? Kann ja riesige Konsequenzen haben.
Genau, und es war so ein geiler sizilianischer Moment, wo ich dachte, ja, das ist so, ich glaube, ich bin angekommen. Das war schön. Und dann habe ich auch gemerkt, er hat schon Respekt. Aber er hat so ein bisschen, weißt du, ich habe danach im Nachhinein erst erfahren, wir haben einen Bootsausflug gemacht, er hat so ein ganz kleines Boot, ja. So, und übrigens nicht das Sportboot, ja, sondern das Boot. So. Und er hat nachher gesagt, das hatte ein Loch. Und er hat es auch meiner Freundin gesagt, er hat gesagt, sag das Till nicht. So einfach so, dann wurde er so, wird er nervös.
Ja, und das ist jetzt nämlich die dritte Frage, Gesamteindruck. Also was glaubst du, was ist der Gesamteindruck deines Schwiegervaters von dir?
Ja, also wie ist meine Performance da gewesen? Also ich würde sagen, 3 von 5 oder 4 von 5 Sternen. Ist, glaube ich, okay. Ich glaube, in manchen Sachen kann er mich noch nicht einschätzen, aber er hat grundsätzlich, glaube ich, Respekt und hat auch, also wir haben es ja sonst auch irgendwie versucht, ein bisschen zu unterhalten, sondern auch Respekt für das, was ich mache und so, das findet er, glaube ich, schon ganz cool. Weil er so selber auch so jemand ist, der so ein bisschen eher, hört man jetzt nicht so raus, aber eher so ein bisschen freigeistig ist und so. Und dann findet der das, glaube ich, ganz cool, dass da ist irgendwie so ein Typ, der macht irgendwie so was Verrücktes und das scheint zu funktionieren und da habe ich Respekt vor.
Okay, ja. Ja, ich glaube, ich auch. Ich habe auch so, glaube ich, 4 von 5. Kommt schon hin. Also es ist bestimmt irgendwas, wo er sich denkt, ja, der wird schon besser, wenn er noch so wäre. Oder
wirklich, weil der erste Eindruck war ja scheiße. Also du hast dich da Stück für Stück wieder rausgearbeitet, ne?
Ja, ich glaube, ein ganz großer Punkt für ihn war, ich bin geblieben. Ja. Also ich bin da geblieben. Also für alle klar, ja, ich bleibe. Ich habe 3 Kinder gemacht. Ich bringe noch Geld nach Hause. Ich bin intellektuell in seinen Augen. Meinen nicht, aber in seinen schon. Ich bin schlau. Ich interessiere mich für die Gesellschaft. Ich kann diskutieren. Ja, der ist 4 von 5.
Ja. Was wäre das Ideale?
Ich glaube, er würde sich wünschen, dass ich so ein bisschen zugänglicher wäre, was ich einfach nicht bin. Ja. Ich glaube, er würde da sich wünschen, dass ich da noch viel zugänglicher wäre und wir so eine Verbrüderung und sowas haben, aber...
So eine Angelsache.
Ja, und ich glaube, was jetzt auch... Ich fange an und ich glaube, ich bin der Erste in der Familie, der so ein bisschen sich... Also nicht gegen die Mutter stellt, also gegen meine Schwiegermutter, sondern der einfach zwischendurch sagt, ja, aber das ist Quatsch. Und die Mechanismen, die sie benutzt, um alles, jeden Streit zu gewinnen, so ein bisschen einfach hinterfragt und so ein bisschen, also ich bin der Erste, der sagt, ja, aber warte mal, guck mal, was du gerade machst, ist das und das und das stimmt ja nicht. Und dann gibt es so ein kollektives, der hat an dem Sockel gekratzt, den sie seit 30 Jahren und dann, ich glaube, er findet das ganz cool, dass da jemand von außen kommt und so einen kleinen Dämpfer, also dem Familienchef gegenüber gibt, der er nicht ist. Das weiß auch jeder und ich glaube, ja, 4 von 5 kommt hin, glaube ich.
Hätte ich gar nicht gedacht, Moritz. Ich dachte, du hast da irgendwie mehr Probleme oder so.
Nee, mir fällt das da sehr viel einfacher, weil ich sofort denke, ja, es ist nicht meine Familie. Also es ist meine Familie, die ich jetzt habe, aber ich habe ja diese riesen Vorgeschichte. Du kommst da ja hin und du merkst in diesem Haus, da ist schon 30 Jahre Geschichte. Da knabbern die alle dran. Jeder hat seine Rolle. Ja, ich nicht. Ich muss das... Ich kann davon
du kannst dich wie das Parfum nochmal ganz neu erfinden.
Ganz genau. Ich kann mir das eigene Duft auftragen. Ich kann da meine eigene Marke setzen. Mach ich wirklich, ab und zu pisse ich in die Vase. Einfach nur. Ja. Ich war hier, ne? Wisst ihr Bescheid?
Bitte nie entlernen, bis ich wiederkomme. Vielen Dank. Das ist eine richtig, richtig komische Machtgeste. Und hier ist mein Urin, bewahr das bitte auf, bis zum nächsten Mal.
Ja, nur mal um zu gucken, wo die Hierarchie ist, ne? Einer ist der Pisseträger und ich bin's nicht, Freunde.
Ja, wir kommen, wie gesagt, später noch zu dem ganzen. Geschichten, in denen du Sachen verloren hast. Ja. Jetzt ist es so, dass heute sind wir ja an dem Punkt, wo du öffentlich zugibst, dass du ab und zu Sachen verlierst. Das war ja ein Prozess. Also viele Jahre war das ja, hatten wir das ja jetzt gar nicht auf dich geschoben, sondern eher so auf andere Sachen. Also gar nicht, dass du, also wir waren uns ziemlich lange sicher, dass du da eigentlich gar nichts für kannst.
Ja, also Moritz, da weiß ich nicht, also da weiß ich gar nicht, was ich da falscher finde, was du da sagst. Ne? Also ich finde, also du stellst mich jetzt gerade so hin wie so ein Typen, der nicht so selbstkritikfähig wäre. Ich finde, ich bin ein selbstkritischer Typ.
Total.
Na, ich bin ein extrem, schon immer gewesen selbstkritischer Typ, dem aber überdurchschnittlich oft das passiert, dass ihn das Schicksal übel mitspielt. Mhm. Und dann hast du zum Glück da nochmal eine Formulierung gefunden, die eigentlich all meine Schicksalserlebnisse bisher optimal zusammenfasst.
Ja.
Habe ich dir schon vom PC-Schamanen erzählt? Den habe ich neulich getroffen.
Vom was?
PC-Schamanen.
Nee, aber ich bin mir sicher, dass bei euch in der U-Bahn viele davon rumlaufen.
Das ist unfassbar, Moritz. Hier in Berlin ist einfach, es ist einfach vollgestopft von so Sachen, wo man sich denkt, nee, das ist jetzt zu viel eigentlich. Nee, gibt den PC-Schamanen.
Ja,
hatte ich jetzt neulich ein Problem mit meinem Laptop. Habe ich also geguckt, habe ich mir gedacht, gut.
Der ist doch neu.
Ja, ist wohl runtergefallen. So, er hat mir...
Da hat er aber die Schwerkraft wieder übel mitgespielt.
Übel mitgespielt, wirklich. Also wirklich, wie die Schwerkraft wirklich an mir zieht, ne? Das ist wirklich als wie ein Einzelkind.
Das ist unnatürlich, ist das.
Ist wirklich das ist wieder die Natur, wie aber die Schwerkraft mir zusetzt.
das ist auch krass. Ich, immer wenn ich in deiner Nähe bin, fühle ich mich so richtig zum Boden hingezogen. Ich dachte immer, du steckst mich an mit deiner Schlafkrankheit, aber du hast einfach ein anderes Gravitationsfeld als der Rest. Jetzt verstehe ich das.
Das stimmt wirklich. Ich glaube, ich habe mehr, ich habe wirklich mehr Schwerkraft als andere. Deswegen, Moritz, jetzt willst du mir wie Schuppen von Augen. Deswegen war ich auch nie so gut im Sport. Wenn du das Gewicht tragen müsstest, was ich tragen müsse, wegen der erhöhten Schwerkraft, dann würdest du auch ganz anders durchs Leben laufen. Jetzt auch die Schlafkrankheit.
Du.
So, ich hatte, jetzt ist also jetzt leider wohl der Laptop ein bisschen hingefallen. Ja,
ja, ist er gestolpert.
Auch. Ja, genau. Richtig dämlich auch. So richtig dämlich ganz über die Schnur gestolpert. Modell. Ja, richtig doof. Richtig doof, weil ich die Beine nicht so gut heben konnte wegen der Schwerkraft. Naja, so. Und dann ist es jetzt also ganz doll runtergefallen. Und dann musste ich jetzt das reparieren lassen. Ich also frage also mehrere Leute, geht alles nicht. Und dann gibt es einfach wirklich den PC-Schaman. Also der steht auch, das steht auch wirklich dran. Ey, bitte übrigens, geht dir nicht auf den Sack. Den gibt's wirklich, ihr könnt es gerne nachgoogeln, aber schreibt dem nicht oder so. Seid cool bitte. So, den gibt's ohne Spaß, den gibt's wirklich. So, und der, das ist so ein Typ, der hat dann so einen Umhang an und so.
Das
der
ist
sieht
ja
halt
geil.
Aus wie ein Hippie. Der sieht aus wie ein Hippie.
Ja.
Der ist ein Hippie. So, fertig.
Ja.
Und der ist irgendwie so 60 oder so. Der ist aber, das ist eine Seele von Mensch, natürlich.
Ja.
So, wirklich. Und er macht dann auf und sagt, ja, wie kann ich dir denn helfen? Und der strahlt einen so an. Und du siehst auch so im Hintergrund schon so super viele Rechner. Ja? So, das ist einfach der PC-Schamane. Der hat einfach, aber er hat wirklich Ahnung. So, weil er hat sich so meinen Laptop angeguckt und hat gesagt, ah, okay, das ist das und das Modell, ne? Und ich so, ja. Und war schon mega erstaunt. Also er hat genau die richtige Gerätebezeichnung gesagt. Und ah, es wird schwierig, ich muss es in China bestellen. Kann ich dir nicht helfen? Ich mache auch meistens sowas gar nicht, ich mache eher Software-Sachen. Also 90% der Probleme, die zu mir kommen, löse ich über die Tastatur. Und das fand ich irgendwie, dieser Satz ist so, das ist jetzt 3 Wochen her schon, der Satz ist so hängen geblieben, weil ich die so gut finde irgendwie. Ja, 90% der Probleme, die hier hängen, löse ich über die Tastatur. Finde ich sehr gut. Wer kann das schon von sich behaupten?
Das ist für ein richtig guter Masseur. Das ist ein PC-Masseur im Grunde genommen.
Genau, das ist ein PC-Masseur, genau. Der ist, genau. Also, das war wirklich, das war ein richtig schönes Erlebnis. Und ich sag mal so, ich freue mich schon, weil der konnte mir jetzt nicht helfen, aber ich freue mich schon auf mein erstes PC-Problem, wenn der PC-Schamane das lösen wird. War ein richtig guter Typ.
Ich war auch, ich habe es, glaube ich, gar nicht erzählt. Mir ist auch mein Handy runtergefallen auf Tour. Und er war auch, ich sag die Stadt nicht, weil ja, dann ist es ein bisschen anonymer. Aber da habe ich auch schnell geguckt, ah, scheiße, ich brauche so schnell so einen Reparaturservice, der mir so einen neuen Bildschirm da reinbauen kann. Und dann bin ich dahin und das war in so einem Keller und das war ein riesiger Raum ohne Wände, wo 3 Leute gearbeitet haben. Einmal der Handy-Doktor, das war der, der das gemacht hat. Und dann noch so 2 andere. Einer mit so langen Haaren, der war nicht wirklich Hippie, der war einfach begeistert von PCs. Und dann hatte der da ungelogen 30 Modelle stehen von Computern aus den letzten, also wahrscheinlich 50 Jahren. Und dann alle Formen von Joysticks, die es heute nicht mehr gibt, und Tastaturen und die abgefahrensten Mäuse. Und hast du gesehen, okay, der Typ hat einfach nur Bock auf so spleenige PC-Sachen, hat aber gemerkt, ich kann die Miete so nicht bezahlen und hat dann so einen anderen Dude dazu genommen, der einfach Handys repariert, aber dafür die Kasse stimmt.
Ja, genau.
Das war ein richtig geiler, mittendrin, ich habe dann gewartet, mittendrin kam so ein alter, sehr, sehr alter Mann, der Uli, wusste ich, weil er kam rein und der Typ meinte, na Uli, musst du wieder ins Internet. Und Uli brummte nur und ging in so eine Ecke an so einen alten PC und machte dann so einen Windows Explorer da auf und fing an, irgendwas einzutippen in einer utopisch langsamen Geschwindigkeit. Aber es war wie so Nachbarschaftshilfe. Es war ein richtig geiler Laden. Ich glaube insgesamt, viele von diesen PC-Leuten, es sind PC-Schamanen, die gleichzeitig deinen PC und deine Seele reinigen.
Genau, das glaube ich auch. Ja, das ist eine total gute Mischung. Es gibt irgendwie so eine absurde Überschneidung manchmal zwischen so Informatikern und Esoterikern, wo man erstmal denkt, das hat nichts miteinander zu tun. Das ist so eine kalte 0101-Welt, aber das stimmt gar nicht.
Ja, die aber sind das Universum noch so oldschool. Besteht aus 0 und 1en.
Genau so. Irgendwie so kriegen die dann so die Kurve dahin. Das ist irgendwie richtig geil. Das gefällt mir sehr gut. Ja,
natürlich. Ja. Also es gibt Radiowellen, es gibt emotionale Wellen so und um beide muss man sich kümmern.
Genau. Und ich glaube aber, das ist die beste Form von Esoterik, weil die sind so ein bisschen so, ja genau, so emotionale Wellen. Aber das sind Leute, die lassen sich auch impfen. Also die haben, weißt du, die haben die Rationalität an der richtigen Stelle.
Ja, ich glaube an Kosmos und die Wissenschaft. So,
ja,
das
genau. Ja, klar. Genau. Es gibt UKW, es gibt Ultrakurzwelle, es gibt die Langwelle und dann gibt es die Wellen des Herzens. Ja, genau. Absolut.
Ja, habe ich den Respekt vor solchen Leuten.
Wo ich gerade so viel rumgegangen bin in Berlin, da ist mir noch was anderes aufgefallen. Zwar war ich das erste Mal in meinem Leben in einem Army-Shop. Ich brauchte eine Mütze. Also mir war so kalt, ich hatte die Mütze vergessen. Wegen der Schwerkraft, weißt du ja. Ne? Ist ja so liegen geblieben. So, ist ja wirklich ist aus der Hand tückisch gefallen. So zu Hause sind liegen geblieben. Ne?
Die hat der Bogen Mütze sich wieder geholt. Ja,
ja, genau. Ja, der wie oft sich Dinge bei mir schon der Boden geholt hat. Das gefällt mir sehr gut. Das ist meine neue Lieblingsformulierung, glaube ich. Der hat sich der Boden wieder geholt, der Glas.
Ich muss auch noch mal sagen, also du wärst ja ein sehr selbstkritischer Typ, wenn du jetzt gerade eben zugegeben hättest, dass du damals nicht so selbstkritisch warst.
Genau. Danke. Ja, aber Moritz, man muss eben auch manchmal bei der Wahrheit bleiben. Du kennst mich. Ich bin hier im Podcast der Wahrheit verpflichtet und wenn es eben nicht so ist, dann sage ich es auch nicht. Ne?
Nee, falsche Bescheidenheit ist keine Bescheidenheit. Ja, absolut richtig.
Danke. Ja, so sehe ich es eben auch. Es finde ich toll, wie wir uns hier im Podcast eigentlich auch, das merkt man, dann doch irgendwie so doch immer besser kennenlernen. Und besonders schön ist dann, wenn man nochmal so Bereiche kennengelernt von jemandem, was man wirklich einfach nicht für möglich gehalten hätte. Also das war wirklich, also ich wirklich so beim Reden im Podcast habe ich gemerkt, what the fuck, da ist in Moritz Leben nochmal eine ganz große Geheimkammer aufgegangen, die wir hier gemeinsam betreten, was mir Moritz dann erzählt hat, habe ich wirklich nicht glauben können.
Ja, man hat diese Phase, wo man sich denkt, ja, also lass mal mit Schmerz experimentieren. Ja,
aber das war auch so ein Teil von cool sein auch so, okay, wer kann sich doll wehtun, aber dann auch drüber lachen. So, ich bin dann zum Beispiel aus dem ersten Stock, wenn ich auf so Partys, bin ich gerne vom Balkon, erster Stock, in so Hecken gesprungen.
Wow, ja. Wirklich?
Ja, einfach weil es doll war.
Und, also ich bin beeindruckt erstmal, Moritz. Also ich finde dich jetzt, rückblickend, ne?
Ja.
Also ich finde dich jetzt cooler.
Ja.
Ich finde dich jetzt echt mal eine ganze Ecke cooler, muss ich sagen.
Ja, und das war das Ziel damals.
Aber das tut doch massiv weh.
Ja.
Und dann musstest du immer lachen, oder was?
Dann musstest du auf jeden Fall, also die Aufgabe war
ja, dann, natürlich, die Aufgabe ist dann danach lachen und sagen, oh, das ist ja witzig.
Ja, das krass, ja.
Und das tut aber sau weh.
Das hat sau weh.
Und dann hast du so immer cool getan, oder was? Wie oft hast du das? Aber hast du dann so zu Hause dir so weinend die Stacheln rausgezogen und gedacht, ey Leute, aber ich glaube, ich bin gerade so cool gewesen.
Das ging. Nee, das ging. Okay. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich war sehr schmerzresistent.
Ja.
Und zweitens auch oft betrunken.
Ah, ich verstehe. Echt? Da hast du noch getrunken. Ich verstehe.
Ja, da haben wir, bei mir reichen ja 3 Bier, ne? Und da habe ich so einen Krams gemacht und habe ich ein vieles getrunken und habe ich gekotzt.
Boah, ich würde so gerne nochmal Hecken-Moritz kennenlernen, wie du da vom Balkon in die Hecke springst.
Du,
Und wie du dann so bist. Hast du dann auch vorher gesagt, ich möchte mehr darüber wissen. Hast du dann auch so gesagt, Achtung, ich springe in eine Hecke, guck mal. Nee, sondern?
Okay. Nein. Das Coole ist ja die Beiläufigkeit. Dass du auf dem Balkon stehst, alle rauchen eine und auf einmal springst du vom Balkon in eine Hecke.
Ja, und ganz ehrlich, ich find's cool.
Natürlich, ist unberechenbar. Das ist einfach nur weird. Das ist einfach nur.
Also, ich muss ehrlicherweise sagen, ich find's ein bisschen cool. Es ist so ein bisschen daneben und es ist natürlich so halbstarken Sache und nicht nachmachen, nicht zu Hause machen, klar, aber irgendwie, also so nebenbei, wir haben ein Gespräch, einfach auf dem Balkon springen in so eine Hecke, finde ich so verblüffend und lustig.
Ja.
Also ich müsste dann schon lachen auch.
Boah. Ja, und das war so eine bestimmte Art von Lachen, die auch noch hervorgerufen hat für mich. Ja. Es war dieses anerkennende Lachen. Es war nicht so, guter Witz oder ein bisschen albern, sondern so ein bisschen erstaunt und so ein respektvolles, der Typ ist irre.
Der Typ ist komplett irre.
Geil, Digga. Fand ich damals also mega gut mit 17, 18.
Ich muss sagen, es ist natürlich auch so, also wenn da jetzt Flaschen sind in der Hecke, ne, zum Beispiel, sind ja manchmal, ne, so Scherben oder so.
Ja.
Oder auch so ein abgebrochenes Schild, ja, wo so nur so eine Eisenstange, die nur so halb rausragt und die überwuchert wurde von der Hecke.
Ja.
Ja.
Das schon so, ja.
Und du wärst dann da drauf gesprungen.
Ja.
Ne? Und du hättest dir dann vielleicht so komplett einmal den Oberschenkel aufgerissen.
Ja, das hätte leicht passieren können.
Wäre nicht gut gewesen.
Nein, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war richtig dumm
auch. Richtig, weil du hast ja jetzt nicht, weil das ist ja, das macht die Situation ja nicht so cool. Du hast ja jetzt nicht vorher die Hecke überprüft.
Nee, also wenn man das
ist einfach so,
das ist mein Tipp, wenn man das irgendwie macht. Also aus heutiger Sicht würde ich es besser vorbereiten. Da würde ich nachmittags genau. zu der Party einmal gehen, bevor alle da sind, ja. einmal gucken, wie ist hier die Heckensituation.
Aber Moment, ich habe noch mehr Fragen. Nee, Moment, da kommst du so schnell nicht raus, weil es ist einfach ein fantastischer Fact. Wenn ich mal was Neues über dich erfahre, ich meine, wir kennen uns ja. jetzt über 10 Jahre und das ist ja. mir einfach nicht klar, ja. Mhm. Bist du zu der Party gegangen und hast dir schon auf dem Weg dahin gedacht, heute mache ich es wieder?
Nee, es war für mich genauso spontan wie für alle anderen auch.
Ach, das ist natürlich fantastisch, ja. super. Also es ist aus dem Moment heraus.
Ich glaube, das ist auch wie, das darf man nicht drüber nachdenken. ja. Weil wenn du da so länger als 30 Sekunden haderst, merkst du, ja. das ist saugefährlich, nee, mega gefährlich. Dumm. Es könnte auch sein, dass ich das mache und die meisten Leute sehen es gar nicht.
Das stimmt, das ist natürlich die größte Gefahr, finde ich. Die größte Gefahr ist immer, dass es keiner sieht.
Dann machst du das, dann sieht das eine Person, weißt du, kommst danach auch wieder auf den Balkon, weißt du, völlig ramponiert und sagt eine Person, oh, nice, und der Rest guckt nicht mal.
Das stimmt, aber hattest du dann noch ein Gefühl für besoffen, wie du warst dann wahrscheinlich?
Ich war nie so, nee, ich habe das nie gemacht, wenn ich doll besoffen war, um Gottes Willen.
Ja, okay.
Nee.
Aber du konntest dich
angetrunken.
Angetrunken, ja. Aber du konntest dich natürlich auch immer gut abrollen, weil du so Judo konntest, ne? Das hat dir vielleicht ein bisschen geholfen.
Nee, da war ja nicht viel mit Rollen. Also du bist ja meistens waren es ja
Hecken, direkt in die Hecke rein. Du
hast einfach dann drin gesteckt.
Und wie hoch war das ungefähr? Also was ist dann, was?
Erster Stock.
Ja, was ist das? Ja,
aber das ist erster Stock, 3-4 Meter.
3-4 Meter? Das ist richtig krass.
Ja, aber da ist ja die Hecke ist ja auch oft 2 Meter groß oder 1,5 Meter und dann springst du da rein. Also du musst ja abziehen.
Okay. Wie viel müsste man dir heute zahlen, dass du das nochmal machst?
Ich würde, glaube ich, würde es. Also das sagen wir mal so, wir sind jetzt hier in 2 Stunden auf der Bühne. Wenn du mir heute eine Hecke organisierst, ne?
Ja.
Mach ich Stage Diving in die Hecke rein.
Wirklich, ne? Willst du machen?
Würde ich machen.
Ja, also es wäre jetzt auch eine geprüfte Hecke. Also es wäre ja.
Das ist eine TÜV-Hecke.
Es wäre eine TÜV-geprüfte Hecke, also es kann eigentlich nichts passieren. Heckenspringen. Also wir merken uns auf jeden Fall, das ist wichtig beim
Heckenspringen. Haben wir damals gesagt.
Bitte?
Hacking.
Wirklich?
Nein.
Okay, aber das Wichtige beim Heckenspringen ist, dass Leute gucken. Das ist ganz wichtig.
Buchsbaumbumsen, haben wir damals gesagt.
Wirklich?
Nein.
Nein, okay. Und haben dann auch andere das noch gemacht?
Es hat noch mal jemand anderes, einmal hat das mal jemand gemacht. Also ich habe so doll wehgetan, dass die meisten dann davon die Finger gelassen haben.
Und dann alle haben sich gedacht, das ist eher Moritz-Ding.
Ja, ich weiß nicht, ich bin immer glimpflich davon gekommen.
Wie oft hast du das gemacht?
1-2 Dutzend Male.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Ja,
Dutzend Male?
Das war ein Ding.
Das ist unfassbar, Moritz.
Ja.
3-4 Meter in eine Hecke rein, das ist wirklich lebensgefährlich.
Das ist richtig dumm. Also jetzt, das sollte man nicht tun, weil das ist halt wirklich dumm.
Das sollen wir nicht tun.
Du kannst ja wirklich doll wehtun.
Das steht außer Frage, sollte man wirklich nicht machen. Aber ich meine, es ist jetzt lange her, ja. Wir wissen alle, ja, Tragedy plus Zeit ist Comedy.
Ja,
jetzt können wir drüber lachen, aber ganz schön verrückt.
Also je länger ich habe da seit Jahren nicht drüber nachgedacht, ne? Aber ich würde es immer noch tun. Wenn wir heute Abend ein Hotel hätten und wir würden auf dem Balkon was stehen und ich würde an der Hecke, ich würde es machen.
Du würdest auf gar keinen Fall machen, weil du nicht bescheuert bist und 3 Kinder hast. Aber das ist.
Ah, ist ein Punkt.
Ja, ist ein Punkt. Ja, voll. Also, ab wann wusstest du, letzte Frage, ja, ich könnte noch weitermachen, aber ich finde es wirklich fantastisch. Ab wann wusstest du, ich habe 2 Fragen. Ab wann wusstest du, jetzt ist wieder so ein Moment. Standst du jetzt auf dem Balkon, hast dich gelangweilt und gedacht, ja, okay, heute mache ich das jetzt wieder mit der Hecke. Das ist einfach zu
geil. Ich stand meistens auf dem Balkon und habe, es war wirklich sehr situativ, habe eine Hecke gesehen und dann, was ich gut kann, ist sehr schnell einschätzen, wie gefährlich Sachen sind.
Ja.
Was glaube ich daran liegt, dass ich immer schon alles einfach ausprobieren durfte.
Ja.
Deswegen dürfen meine Kinder das auch. Es gab nie irgendwie, kletter nicht so hoch, sondern, wird er schon wissen.
Ja.
Das heißt, ich konnte sehr gut einschätzen, wie gefährlich etwas ist und wie sind meine Fähigkeiten.
Ja.
Und wenn ich dann, das ging blitzschnell, stand ich auf dem Balkon und habe gesehen, da ist eine Hecke. Mhm. Das ist gefährlich, aber jetzt nicht doll. Und bin ich gesprungen.
Geil,
das war eine Sache von 10 bis 12 Sekunden.
Das ist fantastisch, wie du ganz am Anfang das so abmoderiert hast, so ganz schnell. Ne? Und also, da war der erwachsene Moritz. Ne? Mhm. Und je länger wir darüber reden, desto mehr wirst du wieder der 14-jährige Moritz, der richtig stolz darauf ist, das Ding mit der Hecke zu machen. Das ist richtig verrückt gerade. Das ist völlig fantastisch. Und ab wann wusstest du, ich bin jetzt der Hecken-Moritz? Also ich bin der Heckenspringer-Moritz.
Das ging recht schnell, glaube ich. Also das war, beim ersten Mal dachten Leute noch, ich bin verrückt. Dachte ich auch. Beim zweiten, dritten Mal war es so ein bisschen, ja, okay, wo führt das hin? Aber ab dem vierten Mal war klar, ja, das ist jetzt sein Ding. Das ist das, was er macht.
Und das war so für alle auch richtig cool. Also haben Leute dann auch manchmal darüber geredet, ey, was Moritz da macht und so, ist einfach nur.
Das weiß ich
einfach
nicht, nur war ja nicht dabei.
Verstehe.
Das ist ja so ein Ruf, den man sich aufbaut, aber selber gar nicht genießen kann.
Nee, klar, natürlich. Man sprach da nicht so groß nach, aber Leute reden hinter deinem Rücken dann gut über dich.
Ich wurde schon, habe ich im Nachhinein rausgefunden, ich wurde schon ein paar Jahre lang Hecken-Momo genannt.
Wirklich?
Nein.
Ja, aber hattest du dann auch irgendwann das Gefühl, weil das kann ja oft so sein, ne, dass du so ein One-Hit-Wonder bist sozusagen, dass es nur noch wegen der anderen machst und gar nicht mehr, weil du es fühlst?
Das wäre, glaube ich, passiert, wenn ich irgendwann gemerkt hätte, man erwartet das von mir. Ne? Ja. Dass ich auf eine Party komme und ich merke irgendwie, okay, der Vibe hier ist, du bist zwar auf der Party, aber Digi, du bist eigentlich für die Hecke hier.
Ja.
Ich habe schon.
Man lädt dich nur ein.
Das darf nicht passieren. Ja. Also es muss schon für jedes Mal für alle eine Überraschung sein.
Das wär so geil, wenn du auch noch zu Hochzeiten eingeladen wirst, so von alten Freunden, die sagen, kannst du mit der Hecke nochmal machen? Komm einmal zur Hochzeit noch.
Ich glaube, ein Problem ist aber auch, glaube ich, dass du musst dich halt steigern, ne?
Mm.
Also vor allem, wenn du weißt, du hast halt einen Freundeskreis, der relativ fest, du bist immer auf den gleichen Partys, dass du irgendwie weißt, wenn ich jetzt zum dritten Mal, weißt du, wenn ich jetzt zum dritten Mal in so eine kleine Hecke springe, weißt du, und das ist aber gar nicht erster Stock, sondern ich bin irgendwie, weiß ich nicht, vom Klettergerüst oder so, das wird ja langweilig, nutzt dich ja ab.
Ja, das verstehe ich.
So, und dann irgendwann kommst du ja in die Bank, also du fängst ja auch nicht mit dem Balkon an, ne? Du springst ja erstmal, die ersten Übungen sind ja dieses, da ist eine Hecke, ebenerdig, und ich renne einfach drauf zu und springe in die Hecke. So, also das haben alle gemacht. Natürlich. Das war ein Ding.
Ja, also wir haben uns gegenseitig in die Hecke geschubst,
so.
Auf jeden Fall. Ja.
Und dann war es erst schubsen, dann muss irgendwann reinspringen und dann habe ich gemerkt, aber es muss hier, also um was zu erreichen, musst du es manchmal eskalieren.
Du bist ein richtiger Life-Coach eigentlich, oder ein Hecken-Coach. Also du könntest schon jetzt, heute würdest du dir zutrauen, eine Masterclass Heckenspringen anzuleiten.
Für mich ist es eine Therapieform.
Ja, klar.
Es ist Verhaltenstherapie. Und das Verhalten. Mein Tipp in der Verhaltenstherapie ist meistens, behandeln Sie Ihre Probleme wie eine Hecke.
Ja.
Ne? Einfach, zack, gar nicht lange nachdenken, sondern angehen.
Angehen die Hecke. Ab durch die Hecke.
Ja.
Und wenn du dann runtergesprungen bist in die Hecke, ne?
Ja.
Dann gibt es doch auch so einen Moment, wo man dann wieder klingeln muss, ne? Dann klingelt man wieder, oder geht man dann? Nee, man ist ja dann nur kurz in die Hecke.
Das habe ich auch einmal gemacht.
Ja.
Ja.
Ach, dann ist man gegangen. Ach so, ja.
Nee, aber normalerweise kommst du wieder hoch.
Genau.
So, aber dann kommt irgendwann der zweite Schritt. Weil irgendwann merkst du ja, du musst das ja irgendwie. So, dann die ersten Mal habe ich dann gleich die Treppe genommen,
hat
mir jemand aufgemacht.
Ja.
Der nächste Schritt, und ich sag mal, die Kür des Ganzen ist, dass du in die Hecke springst und dann aber an der Regenrinne wieder hoch auf den Balkon kommst.
Ernsthaft, das hast du gemacht? Wirklich?
Das habe ich nur einmal gemacht,
aber
da waren auch, ich sag mal, da standen die Sterne günstig. So, da war die Hecke, da war da unten noch quasi, das war so eins von den Gebäuden, habe ich nie verstanden, wenn der erste Stock auch noch einen Balkon hat.
Ja, genau.
Weißt du, der aber so irgendwie so 30 Zentimeter über dem Boden endet.
Ja, genau. Hochparterre wird das dann genannt.
So. Mhm. Dann gehst du, weißt du, dann hoch auf den Balkon. Ja. Und wenn du dann oben auf dem Geländer von dem Balkon stehst, da kommst du schon an den zweiten Balkon ran.
Genau.
Und dann springen, hochklettern.
Ja, okay.
Das war, ich glaube, das, und danach habe ich auch, glaube ich, aufgehört. Ich bin einer der wenigen Hacker, die es geschafft haben,
rechtzeitig aufzuhören. Weil viele sind jetzt tot, ne?
Ich habe noch viele Freunde aus der Szene, die bis heute das machen, aber es ist halt nicht mehr so wie damals. Also es war so im Untergrund, jetzt ist es halt Mainstream. Jetzt hast du halt das Gefühl, das ist auch einfach traurig zu sehen. Die sind ja also jetzt so alt wie ich, ne? Die können ja gar nicht mehr mithalten mit so 16-, 17-Jährigen. Die haben ganz andere Moves mittlerweile.
Ja, klar, das ist.
Ja, und dann ist es ein bisschen traurig, das noch zu sehen.
Das verstehe ich sehr gut. Ja, cool, dass du da den Ausstieg geschafft hast und danke, dass du das geteilt hast mit uns, Moritz.
Man muss dazu sagen, dass unser gemeinsamer Agent bis heute, und wenn man ehrlich ist dieses Geständnis von mir oder diese Geschichte von mir jetzt fast 2 Jahre her, dass er immer noch einmal im Monat eine neue Idee hat, wie man dieses in die Hecke springen vielleicht nochmal als Content nutzen könnte. Richtig. Er hat da schon verschiedene Leute ausgemacht, mit denen ich dann vielleicht Kollaborationen machen könnte, damit wir das irgendwie gemeinsam nochmal was draus zaubern.
Zum Beispiel Jan Schlappen. Jan Schlappen ist, glaube ich, so Parkour-Künstler also ist auf jeden Fall ein sportlicher Typ und Instagrammer. Und der hat mich sogar selber schon angeschrieben. Ganz liebe Grüße auf diesem Wege. Ich glaube, das wird wohl nichts mehr, weil ich glaube, Moritz sieht sich einfach nicht mehr. Also ich finde ja auch schön, dass man sich ja weiterentwickelt gemeinsam. Und vielleicht muss man nicht alles nochmal nacherleben. Vielleicht ist Moritz jetzt einfach der Hecke entwachsen.
Ja.
Sag ich mal, ne?
Ja, was wir nicht entwachsen sind, ist dem Benutzen von bestimmten Wörtern, bei denen wir versucht haben, die wieder ins Leben zu rufen, beziehungsweise die groß zu machen, was uns auch wirklich gelungen ist. Es war, absolut. Und ich glaube, unsere Königsdisziplin war die Abkürzung DDA nach vorne zu fegen.
Ja, da war wirklich
das Ananas.
Dies, das Ananas als Abkürzung DDA. Und was sollen wir, also da muss man wirklich sagen, das ist uns gelungen. Ihr habt das untergebracht, ihr seid Lehrerinnen und Lehrer teilweise, ihr habt das in Aufgaben untergebracht, ihr habt das hier und da mal einfließen lassen in irgendwelchen Meetings. Oft haben die Leute gar nicht nachgefragt. Ihr habt das versteckt in Romanen, die ihr schreibt, in Büchern, die ihr schreibt, in Magisterarbeiten, die ihr schreibt. Ja. Und vielen lieben Dank, das hätten wir ohne euch nicht geschafft, aber DDA ist jetzt mittlerweile eine feste Abkürzungsgröße, würde ich sagen.
Das stimmt. Wie wir auf die Idee haben oder wie wir euch dazu zum ersten Mal aufgerufen haben, hört ihr jetzt.
Und dann noch ein schöner Hinweis von der Seite Fong, das jetzt nur zu erwähnen, weil wir das nicht wie andere Kolleginnen und Kollegen klauen wollen, aber es ist natürlich ein schönes Beispiel, deswegen lese ich es vor. Und zwar die Anregung, die Abkürzung DDA einzuführen. Dies, das, Ananas. Finde ich ziemlich geil.
Dies, das,
statt
Ananas.
Statt etc. pp. DDA. Da fragt auch keiner nach. Dies, das, Ananas.
Weißt du? Das fragt auch keiner nach, weil man davon ausgeht, das
muss DDA. Man ja wissen. Finde ich auch geil, wenn man zum Gespräch... Ja, und dann DDA. Ich glaube, das ist wirklich ein Test für Menschen. Was ist DDA?
Das machen wir heute. Das mache ich heute. Ist uns klar, ne? Ich
will auf
das
jeden
den
Fall.
Ganzen Rest des Tages und des Abends machen.
Ja, machen wir die DDA.
Ja.
Genau, mach das mal gleich bei deinem Soundcheck. Sag das mal zu den Technikern. Ja, dann würde ich sagen DDA, ne?
Ja. Also ich sag dann was über Depressionen und dann halt DDA.
Genau.
Nur mal sogar noch irgendjemand nachfragen.
Aber hier in Berlin denken alle, das ist eine neue Drohung und denken, geil.
Aha, geil. Geil. Im Fernsehen.
Geil.
Mega
geil.
Kann
hast du noch was?
Kann man das mit MDMA mixen? Hat man denn MDDA? Oder wie ist das denn? Ich verstehe es nicht.
Super geil.
Kann das mit Backpulver strecken, dann hält's länger.
Ja, und das ist auch so, wenn wir hier im Podcast, wir haben ja schon, man erlebt eigentlich so, wie es uns geht, Moritz, ne? Also es ist schon, also man ist schon sehr nah dran.
Ja, wir haben uns da über ein paar Jahre eingegroovt, also so wie alle, glaube ich, am Anfang ging es erstmal darum, die Leute nur zu unterhalten und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine Stunde gute Laune, weil das wollen die Leute. Und natürlich gibt es dann aber auch Zeiten, wo man selber merkt, naja, aber ich selber habe keine gute Laune und vielleicht ist es auch okay, das zuzugeben und das vielleicht den Leuten auch mitzugeben und die abzuholen, die auch keine gute Laune haben. Und klar, da gibt es zwischendurch mal so Folgen. Ich erinnere mich an die Folge, manchmal ist kein Himmel da. Das war 2023, ist ein Jahr her, ja. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, naja, man muss mal ab und zu ein bisschen innehalten, ein bisschen aufhören, sich durchs Leben zu hetzen und ein bisschen realisieren, wie unwichtig manches in deinem Leben auch sein kann, wenn du ihm nicht die Bedeutung zumisst, die du ihm zumisst. Ja, aber nochmal eine Frage zu dem Thema. Du kennst ja auch Stress, du hast ja auch so stressige Phasen. Das ist ja nicht so wie heute, immer bei dir. Nee. Wie gehst du mit Stress um?
Schlecht!
Ja.
Was soll ich drum herum reden, Moritz? Das Problem ist, ich glaube, ich kann wirklich relativ viel leisten.
Ja.
Also, aber immer nur eins. Das heißt, alles andere kann ich gar nicht. Also ich kann wirklich so dann so, was jetzt für unseren Job wichtig ist, so Texte schreiben und auftreten und relativ schnell kreativ sein.
Ja.
Aber alles drumherum findet einfach nicht mehr statt. Das heißt, es wird einfach auf ein Minimum reduziert und es ist wirklich so wie, Privatleben habe ich dann wieder in einer Woche oder so.
Ja, okay.
Und ich bin dann auch nicht so in der Lage, also alles andere ist dann nebenbei quasi. Und das ist dann natürlich auch nicht so gut. Da müsste man eigentlich auch ganz, also richtig aber ich meine, das sind Psychopathen im Grunde, ne? Leute, die so mega gut mit Stress umgehen können, die können sagen, weißt du was, ich arbeite jetzt hier straight 4 Stunden und danach ist auch wieder gut, da bin ich wieder der Private, mein privates Ich.
Ja.
Und am nächsten Tag wieder genauso, ne? Ja. Diesen Switch-Prozess kriege ich auch nicht so gut hin.
Nee, aber genau das ist ja das Stressige, dass du halt so viele Sachen gleichzeitig machen musst. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt nur die Kinder hab und sonst nichts geht. Ja. Wenn ich nur auf Tour bin und arbeite, geht auch.
Mhm.
Aber beides gleichzeitig, 3 Kinder zu haben und dann noch parallel mit jemandem zu telefonieren, weil lass mal übers Licht jetzt für die Aufzeichnung. Was machen wir dann? Wir haben jetzt hier so Backlights besorgt, kannst du da mal kurz reingucken? Ja, dann wäre ich einfach, dann mache ich wahnsinnig. Dann noch im Hinterkopf zu haben, wir müssen noch irgendwie, die Schule muss finanziert werden. Es sind zu viele Rollen auf einmal.
Genau, du hast schon, du bist...
Eine Rolle zur Zeit geht.
Eine Rolle geht, aber so 2 ist schon schwierig und 3 ist richtig verrückt.
Ja, wer 3 Anzüge anzieht, schwitzt.
Sag ich immer. Also, das ist
ein Sprichwort.
Ja, ist manchmal so, ne? Ja. Ich will das auch gar nicht glorifizieren. Also, ich will ja dieses Jahr auch wirklich weniger machen und so. Und ich finde das auch gar nicht geil. Also, ich finde auch gar nicht diese Kultur, dass man so angibt, dass man Stress hat, denke ich immer so, ja, aber kriegt dein Leben im Griff.
Ja, das war furchtbar. Du kriegst
ja
einen Herzanfall.
Ja, genau. Ist ja nicht geil. Ist nicht erstrebenswert, finde ich. Finde ich auch gar nicht. Also, wir können in unserem Job nicht immer alles so timen, finde ich. Also, wenn mal gerade was toll ist und man hat tolle Angebote, dann bin ich in der glücklichen Position, dass ich die gerade annehmen kann, weil ich keine Kinder habe. Ja. Und dann mache ich das natürlich.
Ja.
Aber so vom Grundsatz her denke ich auch so, ja, also dafür, also ich bin ja jetzt nicht für so ein Arbeitspensum angetreten wie so ein Hochleistungsbanker. Das ist ja totaler Quatsch.
Was mir hilft zwischendurch ist der Gedanke, aber am Ende ist ja alles eh egal. Also wirklich egal, ob das jetzt nun...
So heißt dein Programm.
Deswegen hieß es auch so, weil ich dann irgendwie davor saß und dachte, oh fuck, ich brauche ein neues Programm, ich bin richtig nervös, hoffentlich wird das gut genug. Dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, ist ja egal. Also gemessen an dem, das ist auch so ein Klischee, ne, aber zwischendurch, das ist das Gute, wenn ich am Land wohne, komme ich nach Hause und es ist nachts und ich gucke hoch und dann ist gutes Wetter, nachts, also keine Wolken und du siehst so unendlich viele Sterne. Und dann gibt es immer diesen Moment, wo ich denke, ja, aber so gemessen daran, ne, wie groß das da oben ist und wie viele Menschen schon gelebt haben und wie kurz ich hier bin, das ist ja wirklich völlig egal. Ob das jetzt heute Abend in die Hose geht, ja, dann ist das wohl so. Mein Leben ist ja völlig egal. Aber das nutzt dich so ab in so stressigen Zeiten. Da hast du so dreimal, kannst du das denken und dann machst du so einen Moment von, ach stimmt, ist ja alles völlig egal. Aber das hält nicht so lange.
Das stimmt, aber wenn man noch die Zeit hat, in den Himmel zu gucken, zu merken, wie klein man eigentlich ist, dann ist alles gut.
Also gutes
Zeichen. Hat man manchmal nicht mehr. Ja, finde ich aber genauso.
Manchmal ist auch einfach kein Himmel da. Da wohnst du einfach in so einer Wohnung.
Ja.
Und da ist kein Himmel. Ja, wo guckst du dann hin?
Das stimmt, da guckst du ja auf die Decke, ne? Ja. Guckst du an die Decke einfach nur. Ist auch nicht gut.
Ey, Moritz, da müssen wir übrigens, wenn wir jetzt gerade bei so ernsten Sachen sind, muss dann auch dran denken, weil du warst ja auch oft dann einfach so ein bisschen gestresst, auch dadurch, das kam auch erschwerend dazu, dass du ja so ein, du hattest ja so ein Haus gekauft.
Hatte ich
wohl. Und dann hat sich ja das mehr und mehr so als eine kleine Ruine entpuppt, ne? Die du dann so grundsanieren musst. Und da fände ich schön, wenn wir da nochmal so in eine der ersten Sachen reinhören, wie das so entstanden ist. Weil dieses Haus hat uns da auch sehr lange begleitet. Da ist mittlerweile ja, muss man sagen, das ist ja unfassbar, dass du das alles so geil hingekriegt hast. Das Haus steht und ist ein anderes geworden, oder?
Ja, das Haus steht. Es ist wenig von dem über, was wir gekauft haben, muss man sagen. Wir haben dann wohl ein Haus gekauft und dann noch so viele Sachen dazu gekauft, die wir dann an dieses Haus rangemacht haben.
Und das war aber, genau, und ich weiß noch, eine der ersten Folgen, wo sich sozusagen dir irgendwann so das Ausmaß, irgendwann ist dir das Ausmaß klar geworden von dem, wie viel du da noch machen musst. Und das hört man hier.
Im Moment kommt man von der Küche ins Zimmer und dann ist da Sand. So, und das ist nicht gut.
Das ist also kein guter Boden. Das ist nicht der Boden, den ich mir vorstelle für eine Küche.
Ich sag mal, es hat Nachteile. Erstens bei der Dämmung, zweitens, wenn du einen Schrank aufstellst, weißt du?
Das
Problem ist vor allem auch, weißt du, wenn der Boden einfach aufgebrochen ist, dann kommt die Feuchtigkeit da rein. Mhm. Und das ist anscheinend nicht gut, dass das dann immer feucht ist.
Und wie sieht jetzt der Traumboden in der Küche aus? Also hast du da jetzt...
Nee, das ist nicht die Küche, es ist der Raum neben der Küche. Ja. Die Küche haben wir zum Glück noch nicht angetastet, weil, ja, das wird ein ganz anderes Thema noch. Das wird auch nochmal furchtbar.
Ja.
Aber das sind jetzt so einfach zwei Zimmer. Ich hätte ja gerne mal sowas wie ein Zimmer.
Also für mich klingt es so, als würdest du in einem Escape Room wohnen, aber du gehst nicht raus.
Ja, das ist ein bisschen was für... Ja, es ist ein sehr teurer Escape Room, der aber sagt, wenn du einmal drin bist... musst du die nächsten Jahre halt immer noch mehr bezahlen. Also immer und immer weiter bezahlen. Weil du bist ja, also es gibt Eintritt und dann gibt es quasi
ab und zu kommt
immer
der Spiel,
wieder mehr Eintritt.
Ab und zu kommt der Spielleiter und sagt, ist immer noch gut, oder? Ja, da würde ich gerne noch mal Eintritt nehmen. Es gibt ja jetzt so ein paar Meilensteine bei so einer Grundrestauration des Hauses, möchte ich sagen. Ne? Würdest du sagen, wenn du davon sprichst, jetzt vor so Leuten, ne, was du gerade machst, was sagst du dann, was du machst?
Dass wir restaurieren ein Haus.
Restaurieren,
wir dachten, wir renovieren eins, jetzt restaurieren wir eins komplett. Ja.
Okay. Also da gibt es ja so Meilensteine bei so einer Restauration. Was ist so ein großer Meilenstein? Was ist so ein, dass man zum Beispiel, ist das zum Beispiel dann so Boden? Was ist so eine Sache, wo wir gemeinsam mitfiebern können, Moritz?
Ja, ich glaube, der erste große Meilenstein jetzt ist, wenn in diesen zwei Zimmern der Boden fertig ist. Also wenn da der Estrich drin liegt. Dann ist das ein Riesenmeilenstein, weil dann kann ich die Wände fertig machen. Und, weißt du, und dann kann ich dann sagen, ja, das kann ich. Ich mache das selber und ich mache das oder ich kenne ja Leute. Aber ein Meilenstein wäre, da ist ein Boden drin, auf dem ich Sachen bauen kann. Und dann, das wäre der erste Meilenstein.
Man wird demütig, ne?
Man wird demütig. Auf einmal merkt man, das ist ja, was ist das so für so ein Boden einfach. Das hättest du jetzt auch vor drei Jahren noch nicht gedacht.
Irgendwas, wo ich drauf stehen kann, wäre der Hammer. Dass, wenn ich eine Flüssigkeit auskippe, ne, dass da eine Pfütze sich bildet und nicht auf einmal, ja, da ist jetzt ein nasser Fleck in der Erde in meinem Arbeitszimmer.
Ja, jetzt ist alles gut. Zack. Ja. Siehst du, manchmal brauchst du dann einfach nur 2-3 Jahre Schweiß, Blutschweiß und Tränen und zack, ist es ein Haus. Geht doch alles.
Ja, aber das ist, das hilft ja auch. Einfach, also wenn man in der Situation, wo das Leben irgendwie anstrengend ist, ist es anstrengend und das hilft einfach daran zu denken, das ist zum Beispiel so, wir sind jetzt hier im Urlaub immer noch, ne? Und meine Tochter haut sich ja dauernd irgendwelche Splitter in die Füße. Und dann muss ich die rausziehen. Und ab und zu muss ich die Haut mit der Nadel aufmachen. Und sie weiß, dass das dann gleich wehtut. Und wir haben uns gestern so ein bisschen unterhalten über Schmerzen und was Schmerzen sind. Und Schmerzen sind ja nur in dem Moment schlimm. Es gibt ja immer den Punkt, und ich weiß, bei einigen Menschen gibt es diesen Punkt wahrscheinlich nicht, aber jetzt bei einem Splitter, es gibt ja immer den Punkt, wo der Splitter raus ist und dann hören die Schmerzen auf. Und daran sollte man denken und nicht an, oh Gott, gleich tut das bestimmt doll weh, sondern ja, aber danach tut das dann nicht mehr weh. Und das übt sie und das macht sie sehr gut. Und so ist es beim Hausrenovieren auch, glaube ich.
Ja, ich finde, du machst es auch sehr gut, Moritz, und es ist auch wirklich toll, wie du, also, dass die Leute es auch mitkriegen. Also, dass die Leute, weißt du, dass die Leute merken, der Kleine von Talk ohne Gast, ne?
Ja.
Der ist super. hier mal, wie wir so auf Leute wirken.
Du, und dann soll ich dich noch grüßen von jemandem im Blaumann, den jetzt unbekannterweise, der lief, zwei Leute mit Blaumann, laufen auf mich zu, ja?
Ja.
Und sagt dann, nee. Hier, warte mal. Und zu mir, ja? Mhm. So, warte mal, weil ich laufe einfach mal. Also bleibe ich irgendwann stehen, weil er wirklich sehr doll viel. Warte mal. Ja. Nee, zeigt auf mich, schnipst. Hier, wer bist du nochmal? Komm. Und dann habe ich gesagt, Till Reiners? Ja! Ja, gut, finde ich gut. Richtig geil. Aber ja, auch den anderen finde ich gut. Ihren Kollegen. Und genau, nee, und dann hat er gesagt, woher kenne ich dich? Ja, weiß ich nicht, vielleicht heute Show? Ja, aber Kollegen finde ich auch gut. Dann hab ich gedacht, ja, ne, wen meint er jetzt? Ne?
Ja, also heute Show Kollegen gibt es ja viele. Kollegen, klar.
Jeden Kleinen. Und dann hat er gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, jeden Kleinen. Ja, das ist richtig Porno. Ohne Spaß, hätte ich den. Der ist richtig Porno. Ja, geil, können wir Foto machen. Aber ein Foto gemacht, war total nett. Aber ich habe gedacht, geil, der Kleine ist auch richtig der Porno.
Der Kleine ist richtig Porno. Also wenn ich was auf mein neues Merchandise-T-Shirt schreibe, dann das. Der Kleine ist richtig Porno.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Eine richtig schöne Begegnung. Also auch richtig, also er hat einfach auch richtig doll eingefordert, dass wir jetzt hier mal ein Gespräch führen, weil er ja nicht drauf kommt, wer ich bin.
Ja, natürlich. Das ist ja klar. Aber das ist aber auch, also allein die Schuspe zu haben, jemanden anzuhalten, also und nur genau, zu wissen, ich glaube, ich kenne den. Ich habe keine Ahnung, woher. Aber mit einer vehement zu sagen, stopp, das Hör wird mal. Jetzt hier, nee, das wird das untersucht. Ja, ich bin das mir sicher, ich kenne dich. Wir finden jetzt gemeinsam raus, woher.
Aber das war ein Handwerker, der war halt handfest. Fand ich okay. Die Art fand ich so geil von ihm. Man konnte ihm nicht böse machen. Was so handfest. So, Moment mal, hier ist ein Problem. Das ist ja nicht richtig.
Da müssen wir ran.
Es ist ja nicht so, als wäre ich, genau. Also ich glaube auch, also nehmen wir mal an, er ist Klempner oder so, ja. Dann ist er ja nicht so, dann denkt er sich ja nicht bei einem verstopften Klo oder bei einer kaputten Leitung oder so, denkt er sich ja auch nicht, ja, weißt du, Feierabend, mir doch egal. Also er sagt, ey, komm, müssen wir jetzt ran. Ist ja klar. Ran. So, und da war eben der Notfall, er weiß jetzt nicht genau, wer ich bin. Also fragt er nach, geht er hin? Geht er bei?
Finde ich mega gut. So bin ich gar nicht. So bin ich auch gar nicht.
Ja, oder? Das habe ich lange nicht mehr gehört. Richtig Porno.
Richtig Porno, Alter. Eigentlich ein schöner Ausdruck.
Das ist ein sehr schöner Ausdruck.
Jetzt muss man sagen, wir springen kurz ein bisschen hin und her, finde ich, aber es passt thematisch sehr gut. Und zwar habe ich ja dann dadurch, dass ich dieses Haus sanieren musste, habe ich ja sehr, sehr viel mit HandwerkerInnen rumgehangen. Und du hattest ja auch zwischendurch immer wieder HandwerkerInnen. Und dann haben wir uns zwischendurch, haben wir gemerkt, das gibt verschiedene Bezeichnungen, auch im Wandel der Zeit, auch durch unsere Eltern zum Beispiel, gibt es so Bezeichnungen für HandwerkerInnen. Und da haben wir uns mal überlegt, man müsste das mal so ein bisschen einteilen, wann man welchen Handwerker, welche HandwerkerInnen wie nennt. Das hört ihr jetzt.
Wir haben jetzt erstmal Fritze, Heini, Mensch, ja,
Fallen dir noch weitere Wörter ein?
Klar,
weitere,
das ist keine Begriffe. Frage.
Ja?
Ich muss sagen, ich bin eher in der Kategorie dieser Menschen, die diese Ausdrücke benutzen. Also gerade jetzt in den letzten 3 Jahren Bauphase habe ich da, klar, es gibt den Mann, den Strommann, Heizungsmann.
Ja.
Das ist das, wenn das jemand ist, das ist einfach nur ein Mann. Dann gibt es natürlich aber auch, dass da mehr als ein, dass es da 2 verschiedene Leute gekommen sind. Dann geht das ja nicht mehr. Mhm. Dann ist es hier die Firma. Hier die Küchenfirma.
Ja.
Und dann gibt es natürlich, dann gibt es eine Firma, mit der ist man schon gar nicht mehr so zufrieden. Das sind mehrere Leute, aber mit denen ist man jetzt, das ist der Heizungsverein. Da rufe ich den Heizungsverein nochmal an.
Ah, ja, sehr gut, sehr gut. Ah, das liebe ich ja. Das ist der Verein. Richtig. So, Moritz, wir müssen kurz ordnen, ne? Also erstmal, ich würde sagen, wir haben hier vor uns gerade eine Flipchart.
Ja.
Genau, wir schreiben erstmal die Begriffe dran, ordnen sie dann, okay?
Ja, okay, gut, ja.
Achso, nee, schieß weiter los. Ja, sag mal.
Mhm. Achso, ja, dann gibt es natürlich, das hatten wir auch die Situation, dass das jetzt, dass mehrere Leute eine Sache machen, die aber alle einzelne quasi Unternehmen sind. Also das ist das Dach zum Beispiel wurde gemacht von 6 einzelnen DachdeckerInnen. So.
Ja.
Dann ist das nämlich, dann ist das die Dachmannschaft.
Die Dachmannschaft, ja,
Das ist jetzt, die haben sich quasi hier zusammengefunden für das Spiel da oben, gehen danach aber wieder getrennte Wege.
Ja, finde ich gut. Okay. Ja, mir fällt noch ein, also wir haben Fritze, Heini, Mensch, Dude, Mann, Firma, Verein und Dachmannschaft. Ich habe also auf jeden Fall noch Typ, so, das
Typ, kann
ich
noch. Ja, und, klar, auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, ich denke jetzt gerade an meinen Vater, Fuzzi.
Fuzzi, gut.
Fuzzi, ja. Gibt's auf jeden Fall.
Was wir hier noch hatten, wir den Betonkollegen. Ne, das ist der Kollege. Das ist für den Fall von, du hast alles besprochen mit dem Meister. Ja. Der hat hier alle, da machen wir da. Und dann schickt der Meister, kommt aber nie wieder, schickt nur seinen Gesellen. So.
Ja.
Das ist ja der Betonkollege hier.
Ja, genau. Und dann gibt es noch den Experten.
Ja.
Wir sagen noch nichts dazu.
Wir sagen noch nichts dazu,
aber es gibt den Experten. Ja? Also kommt immer die Tätigkeit und dann Experte. Ne? Also zum Beispiel hier der Türexperte. Ja? Sowas zum Beispiel.
Dann,
ja?
dann gibt es Laminatmeister. Das ist jemand, Meister, den man schwarz bezahlt. Der hat auch selber keinerlei Ausbildung in dem Beruf gehabt. Ja. Den hat man aber gefunden, weil keine Firma Zeit hatte. Es wird auch ziemlich schnell offensichtlich. Ja, der kann das schon, aber das wird hier auch nie jemand rausfinden, dass der hier gearbeitet hat, weil wissen wir alle, der bezieht eigentlich Grundeinkommen. Genau. Aber der macht das so gut, obwohl er das gar nicht gelernt hat, das ist der Laminatmeister.
Man adelt den dann selber. Ja. Man denkt sich so, ja, der hat keinen Abschluss, aber von mir kriegt er einen. Weil der macht das hier so preiswert, das finde ich sehr gut.
Der macht das gut, das ist Deutschland, weißt du? Das ist, weil der einmal eine schlechte Note in, weiß ich nicht, Physik hatte, darf der jetzt nicht, das ist ja Quatsch.
Eben.
Nee, dem greifen wir mal unter die Arme. Genau.
Und gerade Physik braucht man auf dem Bau eigentlich gar nicht.
Nee, gar nicht.
Nee.
Du da brauchst, sind Maschinen.
Richtig. Das so, war's. Und die übernehmen ja die Physik von dir. Die trotzen der Schwerkraft. Da musst du die nicht mehr berechnen können. Ja. So.
Ich glaube, es gibt wenig Leute, die alle von diesen Begriffen benutzen, weil dann kommst du auch durcheinander. Und dann sprichst du ja auch einfach irgendwann falsch über die. Aber was ich das Gefühl habe, ist, dass, wenn das jetzt eine Gruppe von Leuten ist, bei denen gebaut wird, beispielsweise ein Pärchen, dann hat man ziemlich schnell raus, dass man so ein gemeinsames Vokabular findet. Da hat man vielleicht 3-4 von diesen Begriffen und dann sind die aber positiv bis negativ konnotiert.
Das ist richtig. Das würde ich auch so sagen. Also zum Beispiel gibt es bei meinem Vater, also ich, das ist wirklich, da höre ich, also ich sehe diese Liste und nehme meinen Vater vor mir. Tatsächlich, ja? So, ich habe jetzt schon wieder mit dem, also das ist wirklich 1:1 ein Satz, den ich letzte Woche gehört habe. Ich habe jetzt schon wieder mit dem Telefonfritzen telefoniert. Ja, Dankeschön auch an die Leute, die noch ganz viele andere Bezeichnungen uns zugeschickt haben. Wir haben das dann nicht nochmal, weil es sind so viele Sachen.
Ja.
Da konnten wir nicht alle. Oh, Moment, da kommt ein Paket. Moment.
Ja, kommen wir jetzt für Tilkum, ist dann natürlich ein Paket an. Jetzt muss man sagen, es ist nicht mehr der gleiche Paketbote von früher. Also ich glaube, Til hat da mittlerweile eine sehr gute Beziehung aufgebaut zu seinen PaketbotInnen. Was passiert, wenn man zurückdenkt, das können wir jetzt nicht einspielen, weil das wäre zu kompliziert, aber es ist auch wirklich öfter passiert, dass Till oder ich alleine diese Folge entweder zwischendurch überbrücken mussten, weil irgendwas passiert ist, oder auch alleine beenden mussten. Entweder, weil das Internet zusammengebrochen ist. Ich erinnere mich in meinem Fall, dass ich irgendwann die Folge kurz vor Schluss verlassen musste, weil das den Anschein machte, als wäre einer von unseren Handwerkern
etwas aus dem Häuschen, weil da wohl ein Rohr gebrochen ist. Es stellte sich dann heraus im Nachhinein, ja, ist wohl gar nicht so schlimm gewesen, aber in dem Moment weiß ich noch, dass ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt hier weg, Till muss diese Folge zu Ende moderieren, weil ich in meinem Kopf mir schon sicher war, da laufen jetzt 150.000 Hektoliter Wasser in meine frisch renovierte Bude und ich fange am Ende wieder komplett von vorne an.
Jetzt auch aber im Nachhinein, ist ja alles nochmal gut,
alles gut gegangen. Ja, es ja. ist alles normal.
Da bin ich wieder, jetzt habe ich ein Paket mehr. Danke fürs Überbrücken, Moritz. Wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren stehen geblieben bei den Leuten, die uns das alles zugeschickt haben. Ihr habt uns wirklich in den letzten Jahren, wann immer wir euch gebeten haben, uns was zuzuschicken, es gab so gut wie keine Situation, in der nichts zurückgekommen ist, glaube ich. Es hat sich immer jemand gemeldet mit irgendwas.
Ja, absolut. Ganz herzlichen Dank. Aber genau, also es sind, wie gedacht, es sind Kosenamen für HandwerkerInnen. Ja, das heißt, also eigentlich, wir haben die natürlich lieb. Das muss man auch sagen.
Ja, klar, das ist klar. Ja, ich würde sagen, das war schon wirklich sehr viel von unserem Best-of. Aber ehrlich gesagt, also ich habe noch nicht genug davon. Also das sind, wir haben da noch so viele geile Momente. Richtig. Ich finde,
von 250 eben. Stunden auf eine Stunde runtergedampft. Was los,
ist,
Moritz?
Das ist nicht machbar. Ja, wir machen das so, wir machen jetzt hier erstmal eine Woche Pause und dann machen wir nächste Woche, machen wir das nochmal. Da haben wir noch mehr Highlights der letzten 250 Folgen. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Bis dann.
Fritz ist eine Produktion des RBB.